Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Hello, it's Sunday.
Hello.
Hallo, hier ist Schleimi.
Hallo und hier ist Husti. Wir sind so ein bisschen mitgenommen. Es ist Sonntag, der 19. Oktober 2014. Als wäre es gestern, ja. War der 19. Oktober 1989, vor 25 Jahren.
Oh, was ist denn da nochmal passiert, Jan?
Da war in der DDR noch alles ganz anders als heute. Heute ist ja DDR, ist ja jetzt ein Teil von Deutschland. Früher gehörte das ja zu, glaube ich, Polen.
Ja, stimmt.
Dem gehörte die DDR früher. Ja, naja, ist ja auch egal. Wir gucken nicht zurück, wir gucken heute nach vorne. Herzlich willkommen bei Sanft und Sorgfältig. Olli Schulz und Jan Böhmermann sind beide erkältet.
Leider. Und weißt du was? Ich glaube, das wird ein bitterer Winter für mich. Weil die letzten zwei Jahre war ich nicht einmal richtig krank. Auch im Winter nicht. Ich habe die Abwehrkräfte von Russland. Also ich habe total stark, also körperlich.
Und
die Kraft der zwei Lungenflügel. Und jetzt aber dieses Jahr merke ich, ich bin schon das zweite Mal so angegrippt, wie man so sagt. Sagt man das so?
Das sagt man so, ja.
Das sagt man so. Und jetzt merke ich, das wird ein harter Winter. Ich bin nicht so richtig, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich momentan nicht so viel mehr zu tun habe wie sonst. Und dann rast man nicht mehr so durch sein Leben und wird krank.
Du bist ein bisschen besinnlicher geworden. Also du hast ein kleines bisschen einfach Jobs abgesagt, einfach um ein bisschen wieder zu dir zu finden, das Album rund zu machen. Kann man ja ruhig mal sagen, ne?
Ja, kann man
auch
mal sagen.
Letzte Woche war es noch nicht öffentlich, aber jetzt kann man, hast ein Album gemacht und das kommt jetzt bald raus. Ist egal, wollen wir jetzt gar nicht drüber reden, so groß. Nee. Aber das beschäftigt dich sehr. Ich merke das ja an dir.
Nee, das beschäftigt mich. Ich brauche mal eine Ruhe für mein Album und um auch wieder richtig fit zu werden. Du bist auch verschleimt. Jan. Wir wollen nicht gleich wieder hier privat anfangen zu reden. Heute ist Sonntag, der 19. Oktober und ich weiß, der Herbst tritt jetzt langsam, also Jahreszeit immer mehr zum Vorschein und immer mehr Pärchen fangen jetzt an, wieder eine kriselige Zeit zu bekommen. Sind seit vielen Jahren zusammen, haben mehrere Kinder, es ist kalt, man hängt wieder mehr zu Hause rum, man muss sich wieder mehr sehen gegenseitig, man kann sich nicht mehr nach draußen flüchten und deswegen das Thema der heutigen Sendung, wir renovieren unsere Beziehung, Jan.
Genau, wir beide sind ja auch schon über zwei Jahre zusammen. Du sagtest eben in der langen Redaktionskonferenz vor dieser Sendung, dass wir eigentlich schon seit unserem ersten Date zusammen sind. Das stimmt eigentlich. Ich fühle mich seitdem mit dir sehr eng verbunden. Und ich glaube, es wird auch bei uns an der Zeit, wir müssen ein bisschen frischen Wind in die Geschichte bringen. Vielleicht Rollenspiele?
Ja, weil ich muss mir auch, also ja, nee, Hand aufs Herz, ne? Ich fühle mich ein bisschen zu sicher mit dir. Also ich glaube, du würdest mir nicht mehr weglaufen. Wer will dich denn haben? Ich hab dich einfach. Ich fühle mich nicht mehr, also ich kämpfe nicht mehr um dich. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich weiß, wie du aussiehst, wenn du morgen aufstehst, wie schlecht du drauf bist manchmal, was für Sachen dich interessieren. Und langsam habe ich das Gefühl, da muss was passieren, sonst bin ich mir einfach zu sicher mit dir.
Ja, ist das nicht ein beschissener Grund, eine Beziehung zu beenden, dass man sich zu sicher miteinander ist? Was ist denn das für eine 21. Jahrhundert Begründung? Ich fühle mich zu sicher. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass du jederzeit weg sein könntest. Ich muss mich von dir trennen.
Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass du fremdgehen würdest oder so.
Aber ist das nicht, wenn das Gefühl eintritt, ist das nicht eher der Zeitpunkt, wo man anfängt fremd zu gehen? Ist das nicht so?
Eigentlich ja, ne? Also auf alle Fälle weiß ich nicht. Ich weiß einfach, guck mal, ich fahre hier rein ins Studio und ich weiß, der Böhmi sitzt am Mikro. Du überrascht mich auch mit nichts mehr. Du sitzt
seit einer Dreiviertelstunde bereits. Fertig geduscht und ready to go und dann kommst du rein und du weißt, ich warte da. Das ist auch kein Wunder, weil du einfach immer eine Dreiviertelstunde zu spät kommst. Deswegen weißt du, dass
und
ich da
weißt
warte.
Du was? Und deswegen, guck mal, alleine, dass du dir das von mir gefallen lässt. Ich tanze dir doch auf der Nase rum. Ich mach doch mit dir, was ich will, Jan.
Das merke ich total.
Ja,
und
genau.
Ich passe mich an, weil ich finde einen ganz tollen Satz, ich weiß gar nicht, wer den, ich glaube Lilo Wanders hat den mal gesagt, dass er das überhaupt nicht verstehen
deine
kann.
Deine Stilikone Lilo Wanders.
Die Stilikone Lilo Wanders, weil ich das finde ich aber sehr schön. Es gibt so Leute, die sich von ihren Partnern trennen und die mit ihrem Partner danach immer noch guten Kontakt haben. Ich probiere das, während die Beziehung läuft. Also jetzt, ich probiere alles Mögliche, dass wir zusammenbleiben, Olli.
Ja.
Und wenn wir dann nicht mehr zusammen sind, dann habe ich auch keinen Bock mehr, mit dir zu reden und so. Wenn bei mir eine Beziehung zu Ende ist, dann ist sie auch richtig zu Ende.
Bei mir auch eigentlich.
Und deswegen versuche ich halt, während die Beziehung läuft, alles, was schlecht läuft, auszugleichen. Wenn du gerade mal so eine unzuverlässige Phase hast oder sowas, weil du gerade ein Album aufnimmst oder sonst irgendwie dein Lebensmittelpunkt sich verschoben hat, dann gleiche ich das aus. Das ist das Schöne. Wenn man sich aufeinander verlassen kann. Wenn der eine scheiße ist, ist der andere ein bisschen weniger scheiße.
Du meinst, der andere stärkt den einen an den Rücken, auch wenn der mal eine schlechte Phase hat.
Genau. Es ist ja oft so, dass einer von uns schlechte Laune hat in der Sendung oder so. Und das eine, das einem nicht gut geht. Und der andere ist dann meistens besser.
Das ist, ist richtig. So. Das ist richtig. Der andere ist dann, der gleicht das aus. Das ist so ein Automatismus, der bei uns.
Und das zum Beispiel in den letzten zwei Jahren zum Beispiel war das so, dass ich immer der Bessere war in der Sendung. Jetzt lehne ich mich mal zurück und dann kannst du jetzt mal 2 Jahre lang machen.
Kann ich nicht, aber weißt du was, Jan, wenn dann wieder, bald beginnst du ja wieder mit Fernsehen. Ich weiß, du machst ja auch so eine kleine Fernsehsendung, die jetzt sogar, Gratulation Jan Böhmermann, stand sogar im Spiegel, im ZDF-Hauptprogramm laufen wird, um 3.35 Uhr. Stimmt das? Ist das richtig?
Ich glaube 4.15 Uhr. Okay. Keine Ahnung. Das ist total, wirklich, ich habe total, kann man jetzt mal ganz offen erzählen, ich glaube, ich habe total Ärger bekommen, weil ich so davon ausgegangen bin, dass die das mitten in der Nacht senden. Aber wann sollen die das denn sonst senden?
Ich habe auch keine Ahnung. Wer soll sich das auch angucken? Und dann sehen das nämlich die Normalbürger, die ZDF-Neo nicht empfangen. Und da beginnt nämlich bald der große Shitstorm für dich, wo wieder Leute sagen, dieser Typ ist nicht tragbar fürs Hauptprogramm. Und dann bin ich da und werde deinen Rücken stärken und werde sagen, hey, der Typ ist privat in Ordnung. Ich bin seit 2,5 Jahren mit dem Radio mäßig zusammen. Und dann bin ich wieder da, wirklich.
Hey, der Typ ist privat in Ordnung. Hey, sorry, Leute, ganz kurz. Ich meine, der Führer hat beruflich viel falsch gemacht, aber der ist privat.
Privat ist er wirklich in Ordnung.
Ich weiß, beruflich ist das ein ganz schlechtes Bild, auch da auf das ganze Land und so, aber das ist ein netter Typ.
Wenn irgendwann das LKA kommt und deine Festplatten beschlagnahmt und da sind irgendwelche fragwürdigen Sachen drauf, dann würde ich mich hinstellen vor die Springerpresse und würde sagen, hey, privat ist Jan Böhmermann echt in Ordnung. Das ist doch gut, oder? Und dann groß, dann wird ein Interview mit mir also sein, wo ich dann erzähle über die letzten 2 Jahre. Und dann sage ich aber auch so Sachen wie, ja, manchmal war es schon komisch, da kam man mit so einem ganzen Stapel FKK-Magazine ins Büro.
Also aus Weißrussland. Und die FKK-Models, die sahen nicht so aus, als wüssten sie, dass sie fotografiert würden.
Sag mal, Jan, das ist doch wirklich... Heute, finde ich, sollten wir für unsere Sendung mal... Ich bin auch so ein bisschen melancholisch, ich bin ein bisschen krank und so. Und der Herbst, wie gesagt, er prasselt so richtig auf dich ein. Heute sollten wir mal wieder unsere Sendung nutzen, dazu ein Ratgeber sein. Weil ich glaube wirklich, dass es heutzutage so schwer ist, eine Beziehung am Laufen zu halten.
Ja, auch eine Beziehung zu seinen Kindern zum Beispiel. Wir sind beide Familienmenschen, jeder von uns hat mehrere Kinder von verschiedenen Frauen. Übrigens, total lustig, letztens eine Mail bekommen von einer alten Klassenkameradin, hat ein Kind bekommen von mir.
Von dir?
9 Monate, wusste ich 9 Monate lang nicht, ich schwöre es.
Oh, Glückwunsch, Jan. Wusste ich nicht. Dass die Patchwork-Familie nochmal ein bisschen erweitert worden jetzt.
Ja, aber das Problem ist, was machst du natürlich? Also ich bin so ein Typ, ich sag mal so beziehungsmäßig, also privat.
Ja.
Bei mir im Haus können alle wohnen. Also wenn ein neues Kind dazukommt oder eine Frau Lust hat, sich einzugliedern, auch Männer natürlich oder neue Freunde von Ex-Freundinnen, alle können gerne mit im Haus wohnen. Das ist gar kein Problem. Mhm. Viele Leute sind ja so ein bisschen... Die fühlen sich da nicht so richtig wohl, wenn die so eine quasi so in so eine fertige Familie reinkommen. Aber ich bin da total wahnsinnig offen.
Glaubst du denn, ohne dass jetzt, also das ist keine böse Frage sein, aber glaubst du, dass du so ein charismatischer Womanizer bist, der das wirklich schafft, so eine offene Beziehung mit mehreren Frauen gleichzeitig zu führen in einem Haus? Und dass die Frauen das alle toll finden und alle sagen, cool, dass Jan uns aufgenommen hat. Wir möchten alle gerne. Nee,
das ist gar nicht so. Das ist ja gar nicht so das große Harem oder sowas, sondern das ist eher, also mehr auch, also es kommen nicht nur Frauen, sondern auch Freundinnen, die wiederum, also Ex-Freundinnen, die wiederum neue Freunde haben, aber die eben die gemeinsamen Kinder mit herbringen. Und wir sind so eine Art Biobauernhof mit Familienanschluss und ab und zu streichelt man sich halt mal privat. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Familienmodell.
Ja, und dieses Familienmodell, Jan, das musst du uns gleich nach der Pause, nach dem ersten Song, den wir heute spielen, mal ein bisschen näher erklären. Liebe Radiofreunde, wir kommen langsam in die Sendung. Sie hören, wir sind wieder da, Ihr Ratgeber. Wir renovieren heute Ihre Beziehung. Wir helfen
gleich
Ihnen
basteln
heute.
Gleich basteln wir mit den Kindern und verraten Ihnen, was man aus Kastanien und getrockneten Blättern so Tolles machen kann. Jetzt gibt's erstmal Madness und Our House. Bei Radio 1 und bei allen
das
anderen.
Das habe ich
jungen,
ja auch lange nicht mehr
Sendern.
Gehört.
Das ja,
habe ich
ja, auch bei allen anderen mehr. Jungen, flippigen Sendern läuft jetzt irgendwas von Katy Perry.
Bis gleich. Hey, hier ist Sanft und Sorgfältig. Hier ist Sonntag. Hey, hey, hey.
Ich hab so einen trockenen Reizhusten. Das geht, ich weiß das genau. Ich habe schon Radiosendungen gemacht, jahrelang. Mhm. Der ging nicht weg. Der hat irgendwann einen eigenen Manager bekommen, der Husten, weil er so präsent war in der Sendung. Das wird wieder so einer, ich muss jetzt mal anfangen, Codein zu nehmen. Ich bin in so einem Alter, wo es auch egal ist jetzt.
Man also muss ja auch sagen, dass und unsere Stimme ist unser Kapital. Wir als Radiomenschen, wir haben ja nichts anderes, oder?
Genau. Du sag mal, ich möchte mal ganz kurz alle Leute loben, die unseren kleinen Aufruf aus der letzten Woche ernst genommen haben, für unseren Podcast ein neues Logo zu basteln. Stimmt. Ich habe dir das zugeschickt, Pam. Hast du gesehen?
Habe ich gesehen, da sind ganz tolle Sachen bei. Auf meiner Facebook-Seite wurden auch ein paar Sachen gepostet, sind aber identisch mit denen, die du mir geschickt hast.
Das finde ich nicht so gut.
Wieso? Die mögen uns halt beide.
Ja, aber ich finde, also die Sachen sind schon sehr gut. Ich kann mal ganz kurz ein paar Namen sagen. Also zum Beispiel der Schwanzologe hat eine Gitarre mit einem Schlips. Das finde ich ganz toll. Ist aber sehr schlecht freigestellt. Mit Paintbrush Pro gemacht. Ganz schlimm.
Ja, das finde ich nicht so gut.
Dann Individuum 23 hat uns nachgezeichnet mit, weiß ich nicht.
Da sehe ich aus, als wenn ich gerade einen schlimmeren, also als wenn mein Gesicht verbrannt und neu zusammengesetzt wurde bei dieser Zeichnung. Also,
face off.
Ja, wirklich. Genau. Ein bisschen als wenn da Satzbausteile aus meinem Hintern Haut rausgenommen wurde und neu ins Gesicht reingepresst wurde.
Also die beiden besten sind momentan meiner Meinung nach die von Olli Paten, der hat sich richtig Mühe gegeben.
Olli Paten hat sehr, sehr, sehr gut gemacht, finde ich auch.
Ne, also mit so ein bisschen wie so ein amerikanischer Burgerladen sieht es aus. Oder Dr. Honigmelone, finde ich auch ganz schön, wobei wir da so hauttonmäßig relativ unsympathisch rüberkommen.
Ja, ich bin Olli Paton hat für mich meiner Meinung nach auch das Beste abgeliefert, obwohl ganz unten dieses, das sieht ein bisschen aus wie so ein Milchetikett, Jan Böhmermann, Olli Schulz, since 2012, S&S.
Achso, Steezy Olli hat das. Finde ich auch nicht schlecht. Aber S&S ist in Deutschland so ein bisschen in Verruf geraten. Und nicht, dass wir dann diese ganze komische Mango-Druckt-SS-Logos auf T-Shirts-Geschichte mit reinrutschen. Da muss man in Deutschland immer noch so ein bisschen aufpassen. Wann hört das eigentlich auf?
Dass man aufpassen muss in Deutschland. Warum können wir nicht mal wieder gepflegt Nazi-Witze bringen im Radio, oder? Wirklich, wann hört das eigentlich mal auf? Dass das immer alles als schlecht irgendwie empfunden wird.
Letzte Woche, ne, was ein Riesenankommer war, und ich glaube auch, dass da die Menschen dürsten danach, dass wir uns mal so richtig über Xavier Naidoo unterhalten haben, weil ich glaube, das ist ein Riesenthema und das wird von den Mainstream-Medien mal wieder komplett ausgeblendet, um mit Ken Jebsen zu sprechen. Da sind wir Aluhüte ganz weit vorne, wenn es um Xavier Naidoo geht, und das ist tatsächlich sehr interessant, dass das überhaupt nicht stattfindet, also weder bei ProSieben in den ganzen Comedy-Shows habe ich das gesehen, natürlich in den ganzen Kabarett-Sendungen auch
weil
nicht.
Der zu mächtig ist, weil der zu mächtig ist.
Meinst du wirklich, dass das so ein Strippenzieher, vielleicht steckt der Mossad hinter Xavier Naidoo?
Wahrscheinlich ist der eine Handpuppe des Mossads, Xavier Naidoo, man weiß es nicht genau, aber keiner will, weil man auch, der hat einfach auch mal 2006 oder so das Lied für die WM, für unsere Jungs gesungen und so, da hast du schon einen Stein, ist ja genauso wie Franz Beckenbauer, der könnte jetzt 10 Frauen zerstückeln und verschachern und man würde sagen, ach komm, ist ja Kaiser Franz gewesen.
Ach also, komm, das hat er nicht so gemeint.
Das hat er nicht, ist der Kaiser.
Hat der Kaiser nicht auch so merkwürdige, uneheliche Kinder auf dem Fotokopierer gezeugt mit irgendwelchen Praktikantinnen?
Ja, wie fast jeder aus der Medienbranche. Also das ist jetzt nichts Neues, Jan. Also das ist jetzt nichts, womit man sagen kann, ui, Skandal. Ich will nicht wissen, wie du da in deinem Schülerpraktikumsbereich, also was du da schon alles gezeugt hast. Also bei Radio Bremen früher. Die sollen ja alles so ein bisschen aussehen wie
also
du.
Also ich kann relativ sicher sagen, dass ich bei Radio Bremen bis 31 gar nichts gezeugt habe.
Ist das nicht deprimierend, wenn so Typen wie wir anfangen, in einem Medienbetrieb zu arbeiten und dann man merkt, dass also die vielen jüngeren Praktikantinnen und Redakteurinnen, die alle auch ein offenes Single-Leben führen, trotzdem kein Interesse an einem haben?
Du, ich habe jetzt 2 Tage gedreht in Mainz gerade und da waren auch so wahnsinnig viele tolle Filmcrew-Leute, die sich dann, wenn die Kamera aus war, über Tinder unterhalten haben und so, und dass sie gerade ein Match hatten und so. Und da habe ich kurz überlegt, ob ich dann doch vielleicht mal bei Tinder beitreten soll. Einfach nur, um mal zu gucken, ob es noch funktionieren würde. Aber ich glaube, die werden einfach, stell dir mal vor, du machst dann da so gewischt nach rechts und dann hast du ein Match mit einer Regieassistentin, die am Set steht und dann... Ist man da eigentlich verpflichtet, gesetzlich, dass man einen Geschlechtsverkehr hat?
Das ist bei Tinder so. Wenn du dich bei Tinder anmeldest und du hast ein Match, dann musst du mit der Person schlafen. Und wenn das irgendwie, ja, wenn
und
das
wenn
auch...
nicht?
Ja, wenn du kein Match hast, dann hast du nix. Dann hast du
aber wenn du nicht mit der Person schläfst, obwohl du ein Match hast eigentlich.
Dann kommt die Taliban und foltert dich.
Dieser Satz, den immer so von so mittelmäßigen Werbeagenturen, any promotion ist good promotion. Gerade bei so kleinen Radiosendern, die dir irgendwie 100-Euro-Scheine vom Dom
das
werfen.
Das stimmt.
Any promotion is good promotion. Und wenn halt der Morgenmoderator wegen sexueller Belästigung festgenommen wird, is it good promotion? Any promotion. Kann man vielleicht mal aufräumen mit diesem Gerücht. Not any promotion is good promotion.
Absolut
good
richtig.
Promotion is good promotion.
And bad, bad promotion, promotion is bad promotion.
Bad promotion.
Absolut richtig. Sehe ich genauso, Jan. Und das Thema unserer heutigen Sendung ist immer noch ein bisschen, wir wollen unsere Beziehung. Komm mal, wie machen wir das, dass wir ein bisschen Feuer in unsere Beziehung kommen? Ich habe gerade eine Idee, Jan. Und zwar.
Rollenspiele.
Nee, Rollenspiel nicht. Sex-Memory. Wir machen jeder von dem anderen, also so Fotos, ganz viele, in anrüchigen Positionen, nackig, und dann spielen wir gegenseitig Sex-Memory.
Und dann laden wir die Fotos erstmal vorher auf unsere Cloud hoch und hoffen, dass sie irgendeiner veröffentlicht.
Und das sind aber auch alles Fotos, die immer, wo du so mit dem Schild im Mund, wo mein Name drauf ist oder ein Bild von mir und so. Sex-Memory, das ist unser erster Tipp für Sie da draußen.
Und
überraschen Sie doch immer Ihren Partner heute Abend. Machen Sie ein paar Fotos von sich in einer alten Industriehalle, nackig auf einem Eisenträger und dann schön kopieren. Und dann, wenn der Partner nach Hause kommt, schon mal die Karten auf den Tisch legen. Also die Memory-Karten.
Ja, oder was ich auch eine ganz tolle Idee finde, das wird aber wieder sehr sexuell, ist mit Lebensmitteln. Also wenn man zum Beispiel mal so sich bei Aldi mal so eine Dose Sprühsahne kauft, da kann man wahnsinnig viele reizvolle Sachen mitmachen. Sich gegenseitig Liebesschwüre auf den Bauch sprühen und das dann ablecken. zum Beispiel.
Aber macht das, ich glaube, dieses Lebensmittel-Sex-Ding, das ist wirklich mal ganz kurz in den 80ern aufgeflammt und dann auch ganz schnell wieder weg gewesen. Ich kenne niemanden, wirklich niemanden, der sich eine Weintraube in Po steckt unter die Vorhaut oder irgendwo anders hin, um seinen Partner zu überraschen. Wirklich.
Wir müssen ein bisschen auf, also meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt gerade so einen ungelenken Schnitt gehört haben.
Nein, wieso man darf, pass auf, nein, hey, Vorhaut ist ein Wort, was man jederzeit mal sagen kann. Ich finde, Vor und Haut sind beides ganz normale Wörter. Ja. Und ich finde, das darf man ruhig mal um 16.30 Uhr oder wie spät es jetzt gerade ist, sagen. Ich habe nichts Anrüchiges gesagt. Das ist ein Teil des menschlichen Körpers, was nicht jeder mehr besitzt. Und manche werden jetzt ganz nostalgisch, wenn ich Vorhaut sage. Und andere...
Ich werde ganz nostalgisch. Ich werde richtig sentimental. Denk an die Zeit zurück, als ich noch eine Vorhaut hatte.
Ja,
mit zwei.
Ja, und von manchen ist das halt...
Was haben wir da mit einem Spaß gehabt?
Was haben wir da gelacht?
Leute, ich muss mir ganz kurz entschuldigen, auch für die Vergangenheit. Und auch muss ich mal eine
Lanze bringen. Du hast in letzter Zeit Redakteur, sehr viel Penis
Jürgen König. Ja. Jürgen König ist derjenige, der die Sendung immer nochmal durchhört und die ARD kompatibel macht. Mhm. Diese Woche wurde darüber entschieden, dass die ARD jetzt einen tollen Jugendkanal vielleicht bekommen, wenn die eine gute Idee haben. Und wir werden nicht kompatibel für alles Jugendliche, weil wir senden vor 22 Uhr und wir machen immer so Ficky-Ficky-Sachen.
Nein, du machst Ficky-Ficky-Sachen. Ich sag Vorhaut, du redest viel über Penis. Ich hab da mal ein bisschen drauf geachtet, Jan.
Du sagst Vorhaut und ich rede viel über Penis. Und was ist jetzt schlimmer?
Die Vorhaut beschützt den Penis. Also ist das, was ich mache. Also mehr auf dem Safety. Oh Gott. Nein, du, Jan.
Ach Gott. Scheißegal.
Wir müssen kurz einen Song spielen.
Nee, wir können jetzt aus der Nummer kommen, wir nicht raus.
Doch, Jan, wir spielen mal einen Song und du guckst mal nach, was ich da gerade versteckt habe bei mir unter der Decke. Unter der Hautdecke.
Sag mal, ist das eine Mandarine?
Das ist ein Duplo, ja. Habe ich in der Mitte durchgebrochen, aber.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Hier ist Sanft und Sorgfältig. Nee.
Ja. Und das ist jetzt die zweite halbe Stunde, beziehungsweise bei UFM ist es die achte Stunde. Und bei UFM laufen wir immer in so 30-Sekunden-Blöcken unterbrochen von extrem viel Musik von David Guetta und Aviki und so.
Oder haben die nicht einen Resident-DJ da gerade, der da gerade völlig irgendwie auf Koks mitten im Studio direkt live abmixt?
Ich glaube, der wurde festgenommen wegen irgendwelcher Schmuddelgeschichten. Der ist, glaube ich, da nicht mehr.
Sag mal, Jan,
ist egal.
Heute geht's ein bisschen um Beziehungen, das Thema. Beziehungen schlafen immer mehr ein. Meinst du vielleicht auch, um mal so ein bisschen philosophisch in das Thema zu gehen und die Vorhaut mal kurz außen vor zu lassen, dass es ab und zu vielleicht auch wirklich so ist, dass man durch diese ganzen neuen Netzwerke wie Tinder, wo man sich halt jederzeit zum Geschlechtsverkehr treffen kann, dass es einfach auch so ein bisschen wahllos geworden ist und die Leute sich gar keine Mühe mehr geben, weil wenn die erste Krise eintritt, dann geht man einfach wieder auf Tinder und sucht sich was Neues. Und dass dadurch so ein bisschen auch, also die Wertschätzung für eine Partnerschaft, die ein ganzes Leben lang reicht, also immer mehr verschwindet?
Ja, und wenn du diese ganzen ledrigen 45-Jährigen siehst, die sich halt die letzten 30 Jahre durch Berlin-Kreuzberg gebumst haben, dann denkst du halt schon so, Mensch, wäre das nicht eine bessere Alternative gewesen, einfach versehentlich mit 30 ein Kind zu bekommen und so ein bisschen wie Struktur in dein Leben zu kriegen? Weil so richtig, also ich kenne eigentlich keinen, wo man so denkt, der ist aber wahnsinnig durchdringend glücklich, der mit 50 immer noch kinderlos in der Gegend rumeiert. Das ist alles immer so ein kleines bisschen traurig. Also bei Männern und bei Frauen wird es ab einem gewissen Alter traurig, finde ich. So irgendwelche Tinder-Geschichten. Also mit 40 so ein eigenes Videoportal und einen eigenen Videokanal bei YouTube zu bespielen und sich durch die Gegend zu bumsen und zu sehen, wie alle anderen irgendwie Kinder bekommen.
Sieht man oft in der Medienbranche. Posten wahnsinnig viel bei Facebook, wo sie überall gerade waren und auch, also ich finde es auch wirklich, wenn du mit Mitte 40 oder Anfang 40 immer noch erzählst, was für ein, dass Pearl Jam gerade so geil waren, also dass du die gesehen hast. Ich meine, das
oder weißt du auch, hammermäßig mit Freunden abgehangen und so ein mega geiles Bierwochenende gehabt und so und mega gut unterhalten und so und dem Hund geht's auch super. Da denkt man so, Mensch, Leute, da dachte mal, also irgendwie.
Und Leute, die keine Kinder haben und sich dann dafür entschieden haben, zum Beispiel, ich spiele gerade Leuten, Jan, meine neue Platte vor. Ich habe ein Lied für meine Tochter geschrieben, ne? Und wenn du das Leuten vorspielst, die keine Kinder haben, dann können die keine Emotionen dazu zeigen. Das können nur Leute, die auch ein Kind haben. Ja. Weil die dann sich gleich angegriffen fühlen, weil man ein Lied über ein Kind macht und die das in ihrer Lebensphilosophie nicht akzeptieren können. Also es gibt natürlich Leute, die das bewusst wollen, aber manche, wo man merkt, die ärgern sich dann vielleicht doch, dass sie diesen Weg gewählt haben.
Ja, ganz schlimm ist natürlich, wenn man dann denkt, dass jemand sich da bewusst für entschieden hat, aber in Wirklichkeit geht es biologisch nicht. Muss man auch mal ganz kurz sagen, natürlich, wenn es biologisch nicht klappt, ist natürlich tragisch.
Ja, darum da kann man, das mal, meinen wir gerade
darum
gar
geht's
nicht.
Aber auch darum geht's gar nicht.
Ja auch gar nee, nicht.
Darum geht's nicht.
Aber es geht um die Leute, Lebenseinstellung. Es geht nicht darum, ob man, sondern es geht so um Leute, die das nicht akzeptieren können und die dann auch da gleich ein, so ein bisschen das unangenehm finden, glaube ich.
Und ehrlich gesagt, so ein Satz wie, ich fühle mich zu sicher in der Beziehung, ich muss mich trennen, habe ich in meinem Freundeskreis extrem oft gehört.
Wirklich?
Das sind dann so die 34-Jährigen, die dann nochmal auf der Suche nach einer großen Liebe sind und sich wundern, dass da irgendwie die 38-jährigen Typen oder die 39-jährigen Ladies alle schon so ein kleines bisschen traumatisiert sind von den letzten 20 Jahren Beziehungsleben.
Absolut.
Und dass es so richtig nicht mehr so richtig funktioniert. So, also, weißt du, dass dann so Frauen durch die Gegend laufen und sagen, Mensch, Männer sind alle Schweine oder Frauen halt, oder Männer durch die Gegend laufen, die sagen, irgendwie, ich finde nicht die Richtige und ich würde ja so gerne, aber es klappt irgendwie nicht. Und
man muss aber auch sagen, dass es total schwer geworden ist, den Partner fürs Leben zu finden, weil alle so verkorkst werden. Ich kenne total viele tolle Frauen, die meinen, es ist unheimlich schwer, einen Partner zu finden. Mhm. Aber die meisten Typen sind auch hier durch Internet und alles so völlig versaubeutelt im Kopf und wissen gar nicht mehr, wie das geht und sind auch so Essen bestellen, wissen gar nicht mehr, wie man eine Beziehung führt, wie man alltägliches Leben führt, dass man auch mal zusammen einkauft und das ist alles so völlig aus dem Radius verschwunden, ihres Lebens so ein bisschen, ne? Weißt du, was ich meine, Jan?
Ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, um unsere Beziehung ein bisschen aufzufrischen, wir brauchen einfach Struktur.
Natürlich.
Wir brauchen Alltag und zwar langweilig und man muss sehr viel organisieren, dass man gar nicht zum Nachdenken kommt. Auch wichtig. Und zum Beispiel mit Kindern ist das ein großer Faktor. Man hat so viel Zeit auf einmal mit Sachen, verbringt man die, wo man vorher dachte, oder wo man dann hinterher denkt, wenn man so ein Kind hat oder mehrere Kinder hat, was habe ich eigentlich vorher in der Zeit gemacht, in der ich jetzt das Kind durch die Gegend fahre oder irgendwie das hustende Kind betreue oder nachts aufstehe, morgens um 6 irgendwie durch die Wohnung Eier oder so.
Oder den Ausflug, den Elternausflug organisierst und alles.
Ja, oder die Wochenenden. Also Wochenenden kann man jetzt auch mal, es gibt auch viele Familienväter und Mütter hier, die das hören. Aber Wochenenden, mal ganz im Ernst, Wochenenden mit Kindern, da kann mir keiner sagen, dass es die große Freude ist. Naja. Ich habe mich früher mal gefragt, warum meine Eltern mit mir immer in den Wald gefahren sind oder mit meiner Schwester und mir, warum wir eigentlich immer so Ausflüge gemacht haben, weil wir keinen Bock hatten zu laufen. Und heute weiß ich warum, weil die Kinder einfach nerven.
Man
total fährt raus, weil die Kinder nerven. Die Eltern wollen das auch nicht, aber dann sind die Kinder ruhig.
Dann sind die Kinder ruhig rausfährt. Und man kann nicht mit den Kindern in die Stadt, weil die nerven die noch mehr, weil da noch mehr Einfluss ist. Deswegen fährt man raus, um das Kind ruhig zu machen. Man fährt raus, um das Kind ruhig zu machen.
So auf Burg Elz oder sowas. Und man fährt in Reierwald oder auf einen Abenteuerspielplatz. Und hat das, egal bei welchem Wetter, in Bremen regnet es ja immer genau wie in Hamburg, musste man bei jedem Wetter raus. Und auch diese komischen Matschhosen, die heute alle Kinder haben von Chibo, das gab's früher überhaupt nicht. Wir waren einfach nass. Wir waren einfach früher nass.
Ich muss dir was beichten, Jan. Ich habe mich wie ein bisschen wie ein schmieriger Familienpapa gefühlt am Wochenende.
Warum?
Ich war mit meiner Tochter im Kindertheater und da lief ein Stück und die Hauptdarstellerin war wahnsinnig attraktiv und ich fand die sehr...
Oh nein!
Die war aber kein Kind.
Nee,
das war, hör mir zu, ganz kurz bitte.
Ich weiß doch genau, was...
Pass auf. Ich war mit meinem Kind in einem Stück, einem schwedisches Kindertheaterstück, was ein Klassiker ist. Ich will jetzt nicht so genau drauf eingehen. Und dann haben wir uns das angeguckt und es waren auch Erwachsene, die das gespielt haben. Und die Hauptdarstellerin fand ich wahnsinnig attraktiv, obwohl ich das Stück total öde und wirklich, also auch wirklich sehr anachronistisch inszeniert fand. Habe ich mich dann gefreut und habe dann gedacht, jetzt sitzt du hier mit deiner Tochter und nicht erregen, aber erfreust dich an dieser Schauspielerin. Und
ja,
hab mich dabei ertappt, wie ich mich so fühlte, wie so ein...
Ja, so pass auf. Ja, ich kann das voll nachvollziehen. Und das passiert eben auch, wenn man zum Beispiel mit kleineren Kindern im Kinderwagen durch die Gegend fährt und man ist dann in so einer Slacker-Laune und eigentlich ganz gut, wenn das Kind schläft oder sowas. Und dann denkt man so, hey, ich guck mal in der Gegend rum und so. Und dann fällt einem aber erst auf, wenn man so versucht, Blickkontakt aufzunehmen, dass man ja ein Kind dabei hat und dass das eigentlich total creepy ist. Und nochmal ganz kurz für die Perspektive der Schauspieler. Also willst du wirklich, Olli, selbst wenn die noch so attraktiv ist, willst du wirklich mit einer hauptberuflichen Schauspielerin, die
Kindertheater.
In einem Kindertheater spielt, zusammen sein oder auch nur irgendwas. Willst du das wirklich? Olli?
Nein,
denk
aber ich habe
die Konsequenzen.
Weißt du was, das war so ein lahmes Stück und die haben halt mega lahm performt alle. Und dann habe ich mir, während meine Tochter das ganz toll fand, habe ich mir vorgestellt, wie ich diese Schauspielerin, die wahrscheinlich zu höherem geboren ist, als Kindertheater
zum Essen
zu machen,
ausführe.
Wie sie mich erkennt, wie sie mich im Publikum erkennt, sieht, fuck, da sitzt ja Olli Schulz, der kann mich rausholen hier aus dem Kindertheater. Und ich hol sie dann raus.
Weißt du, das Schlimme ist, Olli, dass du das wirklich denkst. Dass du wirklich denkst, dass Frauen nicht angucken und sagen, Olli Schulz kann mich hier rausholen.
Olli Schulz holt mich aus dem Kindertheater raus und bringt mich raus in die
Gruppe. Und wenn die Frauen wüssten, dass du sie nicht rausholst, sondern dass du sie erst richtig reinziehst.
In den Sumpf.
In das, wo sie nicht hin, wo sie nicht hinwollen. Naja, aber ich kann das total nachvollziehen. Man ist ja trotzdem, ja, und ich glaube, das wird noch schlimmer im Alter, wenn du dann 70 bist oder sowas.
Ach Quatsch, ja, dann das ist doch alles weggeflext im Kopf.
Nee.
Dann machst du nur Essen, groß machen, schlafen
also,
und
meine Großmutter sagt, meine Großmutter sagt, die ist auch, also young at heart, meine Großmutter sagt, es gibt so für jeden Menschen so ein Alter, in dem er immer ist. Also jeder Mensch hat so ein persönliches Alter und egal wie alt er körperlich ist, geistig ist er eigentlich so. Ich würde sagen, ich bin 16 zum Beispiel.
Ja.
Immer. Und auch wenn ich 40 bin, bin ich 16. Und auch wenn ich 50 bin, bin ich 16. Und du bist dann ja quasi innerlich, veränderst du dich ja nicht. Du hast nur mehr Erfahrung, aber deine Ansichten und wie man so drauf ist, das ändert sich, glaube ich, nicht. Und dann guckst du einmal ins Spiegel und dann ist ein alter Mann. So, das ist ja jetzt schon manchmal so.
Manchmal ist das ja schon so. Heute Morgen war das so. Heute Morgen habe ich mich angeguckt und habe auch gedacht, das kann unmöglich ich sein. Das ist Wahnsinn. Also wirklich, das war... Du, und dann war ich an der Tanke eben gerade. Ich habe mir auch schon Gedanken über uns gemacht. Ich habe so gedacht...
Du bist eine Dreiviertelstunde zu spät gekommen und erzählst mir jetzt, dass du eben noch an der Tanke warst.
Ja, ich muss mir was zu trinken holen. Und dann habe ich so überlegt, stand ich vor diesem Getränkeregal, habe gedacht, was bist du eigentlich, was bin ich in unserer Sendung? Ich finde, du bist ein Red Bull. Also als wenn wir beide Getränke werden, dann du bist ein Red Bull und ich finde, ich bin ein Chai Latte Tee, also ein kalter. Also du bist so ein Push. Ich bin einer, der runterbringt und du bist einer, der so pusht. Du bist ein Red Bull und ich bin ein Chai Latte. Kennst du das? Den kalten Chai Latte, den es jetzt gibt?
Ich verklage jetzt Red Bull, weil ich rausgefunden habe, dass sie gar keine Flügel verleihen. Entschuldigung.
Macht nichts. Du hast gerülpst, genießt, gepupst. Jetzt machen wir ein bisschen Musik. Bis gleich.
Da sind wir wieder.
Yes. Heute, weißt du, was mir auffällt, Jan? Heute kein Einspieler, einfach nur trocken, zwei charismatische Stimmen am Sonntag.
Was heißt trocken? Trocken, verschleimt, würde ich sagen.
Ja,
verschleimt und verniest.
Dann mach ich auch mal kurz mit, warte.
Töre. Benjamin, du lieber Elefant,
kannst sprechen und bist überall bekannt.
Scheiß Kinder.
Wir renovieren unsere Beziehung. Es wird nicht leichter, wenn man Kinder hat, um so ein bisschen Feuer wieder in die Beziehung zu bringen.
Letztlich ist diese Sendung zum Beispiel unser gemeinsames Kind. Weißt du, die ist anspruchsvoll, die braucht Pflege. Ja. Es gibt immer ein bisschen Ärger mit der Sendung und so. Und das ist klein, so ein bisschen wie unser Kind. Und ich glaube aber Kinder, das ist ja, also viele Leute denken, wenn die Beziehung schlecht läuft, dann lassen wir ein Kind machen, dann läuft das vielleicht wieder, was natürlich Quatsch ist. Aber wenn die Beziehung gut läuft, man Kinder hat und dann so 5, 6 Jahre lang so ein bisschen langweilig wird, dann ist es aber, ist egal, weil dann halten einen die Kinder auf so einem organisatorischen Level zusammen. Man hat 17 synchronisierte iCal-Kalender, damit jeder so ein bisschen arbeiten kann. Und Kinder sind so, zum Beispiel Kinder, glaube ich, Kinder bringen einen auch zurück an den Essenstisch. Als Single, ne?
Richtig.
Als Single hängst du in der Gegend rum, du isst um 11 Uhr, du isst um drei in der Nacht irgendwie ein Karazza, machst du in der Mikrowelle warm, in der Verpackung. Und es ist schlagartig vorbei, sobald du Kinder hast, die sprechen können. Weil die wollen halt morgens essen, die wollen mittags essen, die wollen abends essen. Und man kann seinem Kind auch nicht sein Leben lang nur Karazza in der Mikrowelle warm machen, sondern dann fängt man irgendwann an,
Gerichte zu kochen. Also man fängt mit 8, 9 an, dem Kind das zu erklären, wie er selber das Karazza in der Mikrowelle warm macht. Aber bis dahin muss man am Tisch essen. Das ist wie bei meinem alten Klassenkameraden, den es ja wirklich gibt, Beefy Mike. Beefy Mike hat tatsächlich...
Wollte Beefy Mike dich nicht mehr verklagen, oder wer war das?
Ja, das war noch ein anderer, dessen Namen ich jetzt nicht sage.
Besser nicht.
Ich hab von einem mal erzählt, der auf meine Schule ging und illegale Sachen gemacht hat. Und der hat mir einen Brief geschrieben dann hier gleich und hat dann gesagt, dass er gerne mal wissen wollte, wie wir das jetzt regeln, dass ich seinen Namen in der Sendung gesagt habe. Und ist dann auch gleich mit dem Anwalt gekommen, hat sich aber dann nie mehr gemeldet. Und jeder Satz in seinem Brief an mich, also roch danach, ich brauche dringend Geld. Und ich werde alles versuchen, um was aus dir rauszuwürgen. Aber Beefy Mike, ich grüße ihn hier an dieser Stelle, ist inzwischen so krass auf MDMA und Ecstasy mit 41, 42 Jahren, dass der diese Sendung wahrscheinlich sowieso nicht mehr ganz verfolgen kann. Und Beefy Mike haben wir damals in der Schule immer besucht, 5., 6., 7. Klasse. Und da hat er immer die Beefys im Toaster warm gemacht. Und hat uns die dann irgendwie auf Brot gemacht. Es gab Beefy
Brot. Warmer.
Und abends hat er sich Beefy Roll im Ofen warm gemacht und noch Käse rüber. Eine Roll-In im Ofen, warm mit Käse drüber, noch mit Gouda.
Apropos, ich habe letztens, wir haben uns in der Firma den Snackbär, der bringt einmal die Woche so Snacks und dann muss man für 80 Cent kann man in so eine auf quasi Vertrauensbasis das reinwerfen und holt man das raus und da gibt's auch Beefy oder eine Salami.
Ja.
Und wann wird das eigentlich mal geändert? Wir sind in so politisch korrekten Zeiten, ne? Wo Pipi Langstrumpf umgeschrieben wird, weil der Vater Negerkönig auf Takatuka war.
Ja.
Aber wann wird das eigentlich mal geändert, dass Fünfjährige und Sechsjährige in der Schule quasi eine der sexuellsten Dinge überhaupt, nämlich die Beefy-Hülle runterzuziehen, das ist ja quasi sexueller als das, ist ja eigentlich relativ wenig.
Vielleicht ist das aber auch vom Staat damals so, auch im Zuge der Aufklärung der 60er Jahre, Edward Kolle oder
wie. Nein, aber man kann auch die Beefy zum Beispiel in so eine Hülle machen, dass er wie an einem roten Faden ziehen muss, wie bei einer Milchschnitte oder sowas, dass es an der Seite aufgeht. Man muss es doch nicht runterziehen wie eine Vorhaut. Muss das denn sein? Womit wir wieder beim Thema Vorhaut wären? Entschuldigung. Aber ist nun mal so.
Aber sag mal, ist es nicht so, dass man früher, das war halt die Sache, du hast gerade große Pause, gehst rüber zum Späti, holst dir eine Beefy und isst die Beefy auf und hast ja immer noch Geschmack im Mund und willst noch mehr den Geschmack behalten, dass man dann auf dieser Kondom-Beefy-Hülle noch eine Stunde im Unterricht rumgelutscht hat. Also
nee, das haben wirklich nur die absoluten Assis gemacht bei uns.
Ja, bei uns auch.
Ich nicht.
Nee, das fand ich, die habe ich auch immer komplett verachtet.
Du, ich habe immer die Kinder, die sich keine Beefy leisten können, ja, durften meine Beefy-Hülle lutschen.
Oh, du bist ja großzügig. Nee, ich habe immer mit aus meiner Klasse, die ich so toll fand, mit der Katrin, dann habe ich immer eine Seite sie Beefy-Hülle, andere Seite ich, und dann sind wir uns so langsam ran, also so wie mit einer Nudel, weißt du, wie mit hier.
Du, ja. Zur Beziehungspflege, Olli, gehört ja auch, dass man so ein bisschen offen spricht.
Das stimmt.
Dass man auch mal ein bisschen sich öffnet und über vorherige Beziehungen spricht, um den anderen mal so ein bisschen in seine Beziehungswelt reinzuholen. Mhm. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Die Frauen, in die ich früher verliebt war, weil die wirklich ganz tolle Granaten waren und wo ich tagelang um deren Häuser mit meinem Polo Fox rumgefahren bin, in der Hoffnung, dass sie sich am Fenster blicken lassen.
Ja.
Und ich dann die sehe, aber die mich nicht sehen. Und dass diese Frauen mittlerweile alle so, dass man denkt, ach Mensch, gut, dass ich mit der nicht zusammengekommen bin.
Das habe ich auch häufig, aber das hat man eigentlich mit jedem Menschen, also es ist offen gesagt, jeden Menschen, den du irgendwann mal toll findest und du siehst ihn 10 Jahre nicht, denkst du dann, gut, dass wir nicht zusammengekommen sind. Ich glaube, das ist auch so ein komischer Mythos. Selbst die tollsten Menschen, in die ich mal verliebt war, Mädchen oder so, wenn ich die jetzt sehe, denke ich, gut, dass das nicht geklappt hat. Vielleicht ist es generell so, dass man mit allen denkt, gut, dass das nicht geklappt hat. Vielleicht ist es aber auch so ein Schutzmechanismus, weißt du?
Vielleicht ist das aber auch so ein Ding von so neurotischen Einzelgängern wie uns. Dass wir eigentlich Beziehungen...
Erotische Einzelgänger, würdest du uns das
neurotische Einzelgänger.
Wir sind erotische Einzelgänger.
Sind wir auch auf eine Art Autoerotiker.
Ja. Wir stehen manchmal nachts irgendwo in der Ecke in Berlin am Kudamm, nur so ein Trenchcoat an, sonst nichts drunter und sind einfach erotische Einzelgänger und warten, was so passiert.
Ja. Olli?
Ja?
Ich muss mich entschuldigen bei dir.
Was hast du falsch gemacht?
Nichts, ich habe vergessen, dass du am Mittwoch vor ein paar Tagen Geburtstag hattest, dass du jetzt 41 Jahre alt bist.
Das ist richtig.
Ich möchte dir an dieser Stelle erstmal ganz offen und also ganz herzlich zum Geburtstag nachträglich gratulieren.
Dankeschön.
Ich musste am Mittwoch wirklich arbeiten und zwar so, wie ich noch nie gearbeitet habe. Du hast ja auch schon mal Fiction gemacht, du hast ja auch schon mal in einer Serie mitgespielt oder im Film mitgespielt.
Ja.
Und das war die krasseste Arbeit, die ich jemals, weil das ist, ich weiß gar nicht, wie Leute auf die Idee kommen können, dass es gut ist, Schauspieler zu werden. Ich hatte keine Zeit, ich konnte dich nicht anrufen, habe auch auf nichts anderes achten können, weil ich als Schauspieler an einem Set war.
Darf ich fragen, welcher Film? Darf man da mal ein bisschen, kannst du schon was erzählen?
Darf ich nicht verraten, was ist eine Serie? Ich habe nur mich selbst gespielt, also ganz harmlos.
Okay.
Und trotzdem ist es aber so, dass man, du hast ja als Schauspieler und auch als alle anderen, außer Regisseur und Kameramann, den ganzen Tag nichts zu tun. Du musst nur irgendwann dich auf so eine Gaffer-Tape-Marke stellen und einen Satz sagen und dann ist wieder 2 Stunden Ruhe und dann bauen die irgendwelche Sachen um. Das ist eine beschissene Arbeit. Ich weiß gar nicht, wer auf die Idee kommt, warum möchten Leute Filmschauspieler werden? Warum?
Jerry Seinfeld hat neulich ein Interview gegeben bei Howard Stern. Ich höre ja immer Howard Stern-Interviews. Und da hat er das genau richtig erklärt. Er meinte, einen Film oder eine Serie drehen macht keinen Spaß und macht nie Spaß. Du sitzt wahnsinnig lange rum, du musst einen Text auswendig lernen, dann musst du 3 Minuten performen, dann musst du wieder sitzen. Das einzig Schöne daran ist, wenn es fertig ist und es ist ein Erfolg und du guckst dir das an und bist glücklich mit der Arbeit. Aber die Produktion, das kann man wirklich an dieser Stelle mal sagen. Und ich habe ja dieses Jahr auch einen Film. Ich habe ja bei Bibi und Tina Teil 2 unter der Regie von Detlef Buck mitgespielt. Und das war auch alles toll, die waren auch alle nett, aber es hat keinen Spaß gemacht, weil du teilweise 6 Stunden in so einem Wohnwagen sitzt, bis du dran bist, weil es Probleme gibt mit der Beleuchtung. Und dann musst du da deinen Text runter performen und ansonsten sitzt du nur in der Gegend rum und gehst mal dahin und isst noch ein Bagel vom Cateringwagen und fängst dann an zu pupsen am Set und dann ist das auch alles und verwahrlost so ein bisschen. Das ist kein Spaß, einen Film zu drehen. Deswegen, so, es gibt ehrenhafte Berufe, die man ruhig mal wieder ein bisschen im Vordergrund, ein bisschen die Medienszene nach hinten drücken kann. Es ist nicht immer alles nur so geil beim Film, ne? Kann man mal so
zum
sagen.
Zum Beispiel Handwerker. Und ich frage mich eigentlich, warum die ganzen Leute, die so schauspielerische Ambitionen haben oder Germany's Next Topmodel oder Superstar werden wollen, nicht einfach mal eine anständige Lehre machen. Zum Beispiel meinen Boden, ne?
Ja.
Im ersten Obergeschoss, ich habe mehrere Geschosse im Haus, 4, 6 Geschosse und in der Etage, wo die Kinder sind, da ist jetzt, habe ich ein riesiges Problem mit meinem Boden. An dieser Stelle vielleicht mal ganz kurz, wenn das jemand weiß, schwimmender Estrich, also Trockenestrich verlegt auf so einer Schüttung und da drüber Eichendielen geklebt.
Ja.
Und es wälzt sich total, aber auch immer nur im Winter. Es stößt aber nirgendwo an der Wand an. Woran liegt das? Wenn das jemand weiß, mal bitte bei Twitter schreiben. So, und jetzt müssen wir mal ein bisschen Musik und Werbung und UFM hat jetzt irgendwie eine 3-Stunden DJ-Mix. Set von irgendwie
mach unsere Arbeitgeber nicht immer so an. UFM kann auch einfach mal sagen, so, ja, wenn euch das nicht gefällt, dann können wir euch wieder absetzen. Ne? Weißt du, die sitzen am längeren Hebel. Nein, ich grüße alle Freunde von UFM, alle ja. Menschen.
Ich grüße natürlich für alle von Radio 1.
Wie heißt der Chef nochmal? Ich kenne den von UFM.
Der heißt Jan Vorderwühlbecke.
Genau, hallo Jan Vorderwühlbecke, liebe Grüße.
Ja. Das ist, meine Damen und Herren, die vergangenen 30 Sekunden wurden ihm präsentiert von
Olli Schulz.
Von Olli Schulz. Sie hatten dazu keinen Zugang. Dafür haben sie jetzt Zugang zu Nachrichten, Wetterverkehr und einen hammergeile Songs gibt's auch noch. Und gleich sind wir wieder da mit dem Thema, der Herbst kommt, wir müssen an unsere Beziehung denken. Wir pflegen unsere Beziehung, auch zu Ihnen pflegen wir die Beziehung. Bis gleich.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Ups, da sind wir schon wieder auf Sendung. Ich habe mir gerade einen Fisherman's Friend im Mund gesteckt.
Ich auch einen weißen?
Nee, einen Aal. Das ist vom der beste Freund des Fischers, das ist der Aal. Na Quatsch, natürlich ein Fisherman's Friend. Hier, Eukalyptus.
Aber einen weißen oder was für einen?
Einen gelben, Anis.
Echt? Ich esse nur die Weißen. Bei mir helfen nur noch die Weißen, weil die anderen sind mir zu schwach. Ja. Willkommen zurück zu Sanft und Sorgfältig mit Olli Schulz und Jens Böhnermann. Übrigens habe ich immer Ärger bekommen von jemandem, der offensichtlich wirklich Jens Böhnermann heißt. Der dachte, dass ich ihm auf seine Kosten, aber das wusste ich nicht, dass es einen Jens Böhnermann gibt.
Aber das hast du jetzt auch schon seit Ewigkeiten gesagt. Ist das witzig, wenn man seinen eigenen Namen immer verballhorn hat, Jan? Hallo? Jan, sag jetzt bitte was. Ja, Jan Böhmermann hat sich jetzt einfach mal beleidigt aus der Sendung zurückgezogen. Das ging jetzt schneller, als ich dachte. Hier ist Olli Schulz, hier ist meine Sendung Sanft und Sorgfältig. Es ist Sonntag. Das Thema unserer heutigen Sendung, wir renovieren unsere Beziehung. Tja, und da...
Entschuldigung, wir müssen nochmal anfangen.
Nee, müssen wir nicht, Jan. Ich habe einfach weitergeredet und du warst gerade weg und wir sind trotzdem immer noch auf Sendung. Ich habe einfach mal geredet.
Nee.
Nein, Jan, wir machen jetzt einfach mal weiter. Die Leute sollen sehen, mit was für Problemen ich hier jedes Mal zu kämpfen habe, weil du irgendwie mit so einer Dose und so einer Stricknadel da versuchst, irgendwie einen Sender herzustellen in deiner Bude.
Das ist doch überhaupt nicht meine Schuld. Das liegt daran, weil, da kann ich, nee, das erzähle ich jetzt nicht.
Das kannst du ruhig mal erzählen, Jan.
Also wir sind hier verbunden über ein Voice-over-IP-Protokoll. Ich sitze in Köln, Olli sitzt in Berlin seit 2 Jahren. Es klingt eigentlich meistens so, als wären wir direkt nebeneinander. Ja. Aber seit wir diese komische neue Technologie haben,
die du angeschafft
überhaupt
hast.
Nicht mehr.
Wie machen wir das eigentlich, Jan? Also wenn unsere Beziehung mal kurz vorm Auseinanderbrechen ist, dass man so merkt in der Sendung auch, oh, da ist, die haben sich nichts mehr zu sagen. Würdest du mit mir zum Paartherapeuten gehen, damit wir diese Radiosendung am Leben halten?
Auf gar keinen Fall. Ich könnte niemals mit einer Partnerin zusammenbleiben oder mit einem Partner zusammenbleiben, wo man dann zur Paartherapie muss und das auf gar keinen Fall. Wenn man...
Unser Paartherapeut wäre aber Jürgen König, das weißt du, ne? Wenn unsere Sendung nicht gut läuft, dann müssen wir weiter...
Umso schlimmer. Nee, der würde einfach sagen, so Leute, alles klar, reißt euch zusammen oder ihr könnt einfach woanders hingehen. Und wir fragen hier die nächsten Praktikanten, die vor der Tür stehen, ob die eine Sendung machen wollen. Nee. Aber Paartherapie, das ist mir alles ein bisschen zu... Das muss nicht sein. Wenn man dann, also selbst wegen der Kinder wegen, ist auch scheiße, wenn du dann so auf Zwang zusammen bist oder so, da muss man ehrlich sein.
Die Kinder spüren das ja auch.
Eben, wenn sich Mama und Papa nichts mehr zu sagen haben und oder jeder Abend seine eigenen Wege geht, nee, das sollte man nicht machen.
Bist du auch so ambivalent, was das angeht, so lange, so manchmal sieht man Pärchen, die sind seit 20, 30 Jahren zusammen, auch in meinem in meinem Freundeskreis gibt es so Leute und einerseits bewundert man die voll, finde ich, also Leute, die es wirklich geschafft haben, die jetzt so alt sind wie wir 40 und die sagen, ja, ich bin seit ich 20 bin mit meiner Freundin zusammen und wir sind glücklich, haben 3 Kinder und dann sieht man aber auch teilweise die und denkt sich, warum sind die jetzt 20 Jahre eigentlich nochmal zusammen, warum haben die das nicht vor 2 Jahren schon lange beendet? Kennst du auch dieses Hin- und Hergerissen, ne?
Ja. Ich glaube, es gibt auch so Beziehungsbreaks im Leben. Also, dass man so eine Schulfreundin hat, eine längere Beziehung, dann irgendwann, wenn die Wege sich teilen, einer studiert da, der andere da, die Freundeskreise werden anders, dass man sich dann irgendwann unweigerlich trennt. Und dann gibt's nochmal mit Anfang 30 so einen Break, wo dann viele Leute sagen, okay, der Typ, mit dem ich jetzt die letzten 10 Jahre zusammen war, ist vielleicht nicht der Typ zum Kinderkriegen, ich guck mich nochmal um. So.
Und dann stellen sie aber fest, da gibt's doch nichts Besseres und kommt zurück, ne?
Genau. Und das ist nämlich das, der gefährliche Wechsel ist der Anfang 30. Wenn man den verkackt, dann ist man schneller 40, als man denkt und dann, obwohl man kann ja auch mittlerweile mit 60 noch Kinder bekommen, ist halt scheiße für die Kinder und scheiße für einen selber, wenn man das alles überhaupt nicht mehr mitbekommt und man dann mit 70 mit dem Kinderwagen durch den Park laufen muss und am Klettergerüst stehen und alle denken, das ist der Opa.
Das habe ich oft bei mir im Grunewald, da wo ich jetzt wohne. Also das klingt jetzt immer so schick, aber ich wohne in einer ziemlich soliden, einfachen Gegend. Aber da gibt's natürlich auch so teure Gegenden. Da sieht man manchmal so ältere Businessmänner jenseits der 50 mit ihrem zweijährigen Kind und die haben dann Rückenschmerzen, wenn sie das Kind auf dem Gerüst irgendwo hochheben müssen. So, ah, das zieht da hinten. Ich kann nicht... Jonathan, ich kann dich jetzt nicht hochheben. Papa hat Rücken, Papa hat Bandscheibe und so. Ich meine, ich habe das ja schon mit 40. Aber umso älter du bist, umso mehr gibst du das Risiko ein, dass dein Kind mit 10 dich als Greis wahrnimmt.
Ja, ich muss mal kurz niesen. Sekunde.
Ja, mach mal schnell.
Ah. Oh, ist das... Ja, oder gestern diese ganzen Medienväter, die auf dem Spielplatz rumhängen und ihre komischen asymmetrischen Frisuren in den Wind halten und irgendwie auf dem Smartphone rumdrücken und dann irgendwie, wo die Kinder so Nebensache sind, weil man einfach noch viel zu beschäftigt damit ist, geil auszusehen und geil rüberzukommen und die Lage auszuchecken und so. Auch scheiße.
Auch scheiße.
Tut mir leid, alte Väter, aber auch alte Mütter, es ist alles, es wird immer je älter man wird, desto neurotischer wird man. Meine Mutter war 14, als sie mich bekommen hat.
Meine war 12. Aber ich bin das drittjüngste.
Nee, weißt du, und das ist einfach total entspannt gewesen, weil du hast einfach, da macht man sich nicht so viele Gedanken mit Anfang 20 und mit Mitte 30, da denkst du einfach so viel, was alles passieren kann. Und zum Beispiel, was ist
wie Thema alt, Fahrrad, Jan, Hand aufs Herz, wie alt war deine Mutter, als du geboren wurdest? Kannst du,
was? Ich glaube 19, 18 oder 19.
Meine auch, 20, 19 oder 20. Da wurde aber
weiß man
auch,
nicht so genau.
Das ist 19, weiß man bei meiner Mutter nicht so genau, die ist wie Karl Lagerfeld, die hält ihr Alter geheim.
Auch vor dir.
Auch vor mir, ja. So alles generell. Auch den Vater, also alles. Und auf alle Fälle wurde da damals auch, das ist jetzt nicht, dass das damals toller war, aber heute siehst du Leute mit 30 oder 35, wo du denkst, bitte krieg kein Kind. Also ich habe so viele Freunde, die so alt sind wie ich und auch die ihren Lifestyle seit 20 Jahren so durchziehen und die dann auch anfangen manchmal so, wenn man so von seiner Tochter oder von seinen Kindern erzählt, so irgendwas zu erzählen und denen man dann was erzählt und die dann so sagen, ja, ich habe ja auch Bock. Und dann müssen wir sagen, nein, du hast keinen Bock, du findest das jetzt gerade nur interessant. Du, bitte mach das nicht mit dem Kind. Lass kein Kind an dich ran. Du bist völlig verwahrlost. Du frisst nur Fastfood und bist auf Tinder und ansonsten bei Facebook und schreibst, welches geile Konzert du gestern gesehen hast. Das sind keine Voraussetzungen, um ein geiler Vater zu sein oder eine geile Mutter. Mach es bitte nicht. Möchte ich dir manchmal entgegenschreien.
Wie hältst du es mit dem Thema Fahrradhelm? Fahrradhelm ist so ein ganz schwieriges Ding, auch so junge Eltern, neue Eltern, unsere Generation. Da ist es dann oft so, weil man dem Kind nicht erklären kann, warum Mama und Papa keinen Fahrradhelm aufziehen, aber das Kind einen haben muss, dass einfach die ganze Familie sich demütigt mit diesen beschissenen Dingern. Wir haben früher Fahrradfahren gelernt, ohne Stützräder und ohne Fahrradhelm und ich bin in meinem Leben lang noch nie mit dem Fahrradhelm durch die Gegend gefahren und halt es auch ehrlich gesagt so, dass man kann dem Kind sagen, zieh einen Helm auf, aber Papa ist dafür einfach zu cool. Er hat einfach keinen Bock.
Nein, ich finde einfach, man muss auch tatsächlich die Begabung haben, jetzt sind wir bei Erziehung, seinem Kind zu erklären, dass es Sachen gibt, die für Erwachsene gelten, aber nicht für Kinder. Genau. Das habe ich genauso gehabt, da bin ich neulich bei Rot über die Straße gegangen und dann kam da so eine Mama und sagte, hey, hier vor den Kindern Rot über die Straße gehen. Da habe ich mich umgedreht und gesagt, wissen Sie was, es ist Ihre Verantwortung, den Kindern zu erklären, dass Erwachsene Sachen machen dürfen, die Kinder nicht machen dürfen. Wenn Sie das nicht können, tut es mir leid, ich gehe jetzt hier bei Rot rüber und bin weitergegangen, weil ich finde, das ist auch so eine alte Bauernregel, ja, Vorbild für die Kinder zu sein. Also ich meine, natürlich musst du Vorbild sein, aber Kinder sind ja nicht dumm. Also und die raffen das auch, wenn man denen das erklärt, dass du klein bist, ein Kind und wahrscheinlich noch nicht so die Übersicht hast und wenn du älter bist, darfst du ruhig mal bei Rot über die Straße gehen. Ich weiß, das klingt jetzt nicht nach einer logischen Philosophie, aber manche Sachen sind nicht logisch, sondern sind einfach natürlich verständlich. Ach, oh Gott.
Das ist vor allem Realität und man muss auch jetzt mal endlich Stichwort die Stay Stupid Academy. Das muss man ein bisschen in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Dieses ganze, also wenn ich in Berlin bin, ne?
Ja.
Und da irgendwie durch irgendwie die ganzen mega, an jeder Straßenecke gibt's ein Spielschiff, weißt du? Mhm. Bei uns gab's früher den Spielplatz vom Roten Kreuz, der war aber abgeschlossen, weil da nur die Kinder aus dem Kindergarten vom Roten Kreuz drauf konnten. Und wir durften dann auf den Spielplatz gehen, wo man irgendwie die Spritzen aus dem Sandkasten gezogen hat. So. Und es ging trotzdem, weißt du? Und da gab's auch, ich weiß auch gar nicht, wo diese verbumsten Elterninitiativen auf einmal alle herkommen. In Bremen hatten wir früher einfach staatliche Kindergärten und die waren alle in Ordnung. Und das war gar kein Problem. Und heute gibt's da irgendwelche multilingualen Chinesischkurse.
Und ein Plenum wird eingerichtet, wenn es eine Krise gibt und hier und da und
ja,
so.
Ja, und also das ich ist hier ein bisschen volkstümliches Rumgejammere, aber wenn du selber Kinder hast, dann weißt du einfach, was fucking pain in the ass Eltern sind und vor allem diese neuen Eltern, die im Internet gucken, was richtig ist fürs Kind oder nicht. Das haben unsere Eltern auch nicht gekonnt und ich denke immer, wenn meine Eltern das hinbekommen haben, Kinder zu erziehen, dann kann ich das auch.
Also die meisten sollten das hinkriegen. Das ist eine richtig schöne launische Herbstsendung, die wir heute machen, Jan. Macht mir richtig Spaß.
Es ist heute so sehr philosophisch, aber das liegt auch daran, weil es einfach draußen dunkler wird. Es ist alles nass draußen. Die Blätter fallen von den Bäumen. Man bastelt Kastanienmännchen aus Eicheln.
Wir haben gleich noch ein schlimmes Thema, aber erstmal müssen wir jetzt ein bisschen launische Musik machen, Jan.
Oh, was ein schlimmes ich weiß. Alles klar.
Bis gleich. Ja. Hier ist Sanft und Sorgfältig. Ich bin Olli Schulz. Du bist Jan Böhmermann. Zusammen sind wir ein gutes Team.
Olli und Jan.
Und zusammen sind wir Olli und Jan, genau. Und heute ist Sonntag, wir haben heute keine Einspieler. Wir machen heute eine ziemlich trockene Sendung. Wir philosophieren so ein bisschen, wie kann man seine Beziehung am Leben halten und wie kann man selber eigentlich dieser Tage als großer Morrissey-Fan durch die Straßen gehen und nicht daran denken, dass der so schwer erkrankt ist. Hättest du es gedacht?
Ich weiß jetzt auch schon seit 2 Wochen. Habe ich denn letzte Woche auch schon drüber geredet? Ich glaube schon. Aber trotzdem. Ja, finde ich krass. Aber so ist es halt. Ich glaube, es ist so eine Art Wolfgang Bosbach-artiger Krebs, der eigentlich schon seit 20 Jahren da ist, aber der irgendwie so eingrenzbar ist.
Meinst du?
Ja, ich glaube schon. Sonst wäre die Meldung auch anders. Man kann ja nicht sagen, er hat ein bisschen Krebs, sondern er hat halt Krebs, ja. Aber es ist behandelbar. Ne? Es gibt ja Krebs, wo der relativ schnell letal, Bauchspeicheldrüse, nicht so schön. Da ist man relativ schnell weg vom Fenster. Aber es gibt ja auch Krebs, mit dem man einfach leben kann. Prostatakrebs zum Beispiel. Kannst du einfach 30 Jahre mit oder 40 Jahre mit leben. 120
Jahre alt werden mit Prostatakrebs.
Ja, kannst du wirklich. Ist natürlich unangenehm und blöd und so, aber es geht halt natürlich. Und ich glaube, ich will jetzt nicht sagen Prostata, aber irgendwie sowas ist es, glaube ich.
Du hast auch noch schlechte Nachrichten, oder Jan?
Ja, ich bin schwanger.
Oh Gott.
Nee, was? Habe ich schlechte Nachrichten?
Nee, weiß ich auch nicht. Ich wollte einfach nur so.
Nee, ich habe keine schlechten Nachrichten. Nee, ehrlich gesagt ist alles ganz in Ordnung, finde ich. Also es konsolidiert sich so alles. Unsere Beziehung ist, finde ich, stark, ist eine Konstante in meinem Leben, sage ich ganz ehrlich. Wir sehen uns nicht so oft, wir hören uns öfter, als dass wir uns sehen. Und es hat sowas sehr Therapeutisches. Auch für die Leute, das kriege ich so als Feedback oft, was sehr Therapeutisches.
Ja, total therapeutisch. Sag mal, Jan, wenn wir jetzt wirklich ein Pärchen wären und wir hätten uns jetzt die letzten Jahre sexuell komplett ausgelebt und wir wüssten, da ist jetzt nicht mehr so viel. Also wir kennen uns beide, wir wissen, wie wir riechen, wie wir schmecken, wie wir küssen, wie wir denken, wie wir atmen, wie wir fühlen, wissen alles, ne? Glaubst du, dass das dann wirklich hilft, dass man so neuen Feuer durch so eine Therapie oder durch so Spielchen so irgendwie so neue Energien dann, also
ich glaube, dass ich, wenn ich in deinem Alter zum Beispiel, dass ich dann anfangen würde, mich für die Swinger-Szene zu interessieren, einfach weil man irgendwann so eine Art von sexueller Reife erreicht hat, dass man denkt, Mensch, fuck it, ich habe jetzt noch 40 Jahre hier und 20 Jahre, in denen es noch so einigermaßen läuft, dann lass uns das mal wenigstens
Swinger-mäßig probieren. Ja, aber das ist Dinge, das, die weißt du was, und da ist das große Problem, was ich finde als Person, die in der Öffentlichkeit steht. Ich kann nie in meinem Leben im Swingerclub gehen. Und sagen, Mensch, Olli Schulz, endlich heute mal hier im Swingerclub.
Ficky.
Ja, und dann muss ich, während ich dann wahrscheinlich von irgendeinem, der da auch drin ist, seine Ehefrau, also mit der, muss ich mit ihm über meine Sendung reden oder so. Also, oder keine Ahnung, oder die sagen dann jetzt.
Und Selfie machen.
Ja, dann Selfie machen, oder die sagen dann, Mensch, du bist ja hier im Bett genauso wie vor der Kamera, sehr wankelmütig oder keine Ahnung, was schon da so, also keine Ahnung, ich könnte doch nicht, stell dir mal vor, ich bin im Swinger-Club oder ich bin hier in Berlin im KitKat-Club, obwohl das ja auch viele Promis machen, die so ganz offen darüber sind und würde mit so einem Ledergeschirr oder so da rumrennen oder würde mit einer Pie oder würde mir jemand suchen, keine Ahnung, oder das ist doch gar nicht mehr machbar.
Also und ich, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht genau, ob sich das bei mir noch entwickelt, aber ich bin auch relativ... Also Fetische zum Beispiel finde ich extrem interessant, weil ich mir vorstellen kann, dass man sich da sehr verlieren kann drin und so.
Ja.
Aber ich habe bislang noch nichts gefunden, was mich irgendwie interessiert. Also so, dass ich denke, Mensch, da fahre ich voll drauf ab. So ein Piercing irgendwo oder sich irgendwie an Seilen gefesselt, an der Decke aufhängen lassen und auspeitschen. Alles so Sachen, wo ich weiß es nicht. Ich habe da einfach auch keinen Bock drauf. Ist mir auch zu anstrengend,
mich in so einen Ledersack zu hängen, an die Decke und ausgepeitscht zu werden. Und vor allem... ist auch nichts für mich, wenn eine Domina kommt und mich komplett hier so, dann hau ich irgendwann zurück. Ich lass mich nicht verprügeln. Ich meine, und dann kriege ich Ärger von ihren Leuten, die sagen, du hast die Domina.
Domina.
Ja, stell vor, du gehst und sagst, ey, hau mal ab mit der Peitsche und dann haut die dich auf den Po.
Und wenn die das nicht gewollt hätte, hätte die doch da das Codewort sagen können, wenn die das nicht. Ja, aber das Codewort gilt doch nur für denjenigen, der gehauen wird, der ist aber noch nicht die Domina. Übrigens, Filmtipp. Im Keller von Uli Seidel.
Ja.
Hammergeile Idee. Hast du gesehen schon den Trailer?
Nein.
Uli Seidel macht Hundstage.
Kenn ich, klar. Ja.
Neuer Film im Keller. Mhm. Spielt in Österreich. Also Österreicher haben ja seit einiger Zeit
Probleme mit ihrer Keller. Mit ihrer
besonderes Verhältnis zu ihrem Kellerleben. Es gibt Österreicher mit sehr expansiven Kellerleben und der hat recherchiert, das ist, glaube ich, diesmal wirklich eine echte Doku, kann aber sein, dass es wieder so teilfiktional ist, der hat geguckt, was die Leute im Keller machen. Und da gibt es irgendwie angefangen von so einem Blasorchester, was irgendwie mit Nazi-Binden ich habe nur den Trailer bislang gesehen, aber ich will es wahnsinnig gerne sehen. Uli Seidel im Keller muss ein toller Film sein. Gerne Rezensionen.
Und da hat er Leute
Uli Seidel macht tolle Filme.
Ja, hat er Leute besucht, die im Keller irgendwas Besonderes machen?
Ein SM-Studio, Leute, die im Keller irgendwie ihre Jagdtrophäen horten und für die der Keller so eine Art. Man kennt es noch von früher. Für meinen Opa war der Keller auch wichtig.
Ja.
So. Und also Keller ist noch so ein Raum unserer. Früher war der Keller auch Überlebensraum im Krieg. Das war ein Keller.
Ich habe auch einen Keller. Also ich habe so eine. Weißt du, was ich mal im Keller mache?
Nee.
Groß, weil da die Toilette ist. Also das ist
wirklich?
Da.
Wirklich?
Ja.
Die ist. Aber wie kriegst du dann das Abwasser dann in die Kanalisation? Ist das so ein Ding mit so einer Pumpe hinten dran oder wie?
Nee, schleppt das alles in Eimern nach oben und kippt das dann in den Garten. Deswegen habe ich wunderschöne Blumen. Ja.
So sicher wie der grüne Daumen. Ach, Olli, nee, ist schon alles gar nicht so schlecht. Auch wenn Herbst ist. Und ich finde, unsere Beziehung ist stabil. Habe ich eben schon gesagt, eine der wenigen Konstanten. Ich möchte kurz was vorlesen.
Und wenn du fremd gehst, weißt du was? Ganz vorhin nur kannst du sagen. Wenn du jetzt, ich weiß, dass für dich jetzt wieder die heiße Phase beginnt. Sommer ist vorbei, du hast wieder eine Fernsehsendung. Du wirst nächsten Wochen nicht so viel an mich denken. Ich werde öfters mal aus deinem Kopf verschwinden. Und du wirst dann wieder hier, ja, wo hab ich neulich schon erzählt, diesem anderen da mal wieder fremd gehen mit Micky Beisenfuß oder hier mit.
Du,
und
da, Olli,
oder hier diesen Kohn oder William Kohn und wieder mit denen mehr abspacen. Aber solange ich ab und zu noch mal so als kleines Fünkchen in deinem Kopf auftauche, glaube ich, werden wir uns nie so ganz verlieren.
Du bist der Einzige, der jederzeit, du kannst jederzeit, ich würde jetzt, keine Ahnung, eine Sendung beginnt jetzt am Donnerstag und nächste Woche.
Einschaltpflicht.
Du bist der einzige Gast, du könntest jederzeit immer kommen, wenn irgendwas ist. Du könntest sagen, schmeiß den Gast raus, ich komme. Würde ich sofort sagen, okay.
Ehrlich?
Ich frage dich nur immer nicht, weil ich immer denke, du hast keinen Bock da drauf.
Habe ich auch nicht. Das ist ja auch so. Weißt du ja auch. Du kennst mich ja lange genug.
Genau.
Ich wüsste auch momentan nichts zu erzählen, außer dass ich eine Platte aufnehme und mit Yoga angefangen habe.
Hast du wirklich?
Ja, habe ich wirklich. Oh Gott, das darf ich nicht.
Hast du die Ralf Bauer Yoga DVD gekauft?
Nein, habe ich nicht. Ich habe mir die Esther Schweins Yoga DVD gekauft. Die ist natürlich.
Oh, die darf sich nicht so sehr dehnen, sonst reißen die Nähte im Gesicht.
Nee, aus den 90ern habe ich Tantra-Sex mit Ralf Bauer und Esther Schweins, die DVD, die sie damals gemacht haben.
Das ist so geil, was aus Antje, Stefan, Ralf und den ganzen Samstagnacht-Leuten geworden ist, ne?
Ja, das
die Helden
damals,
unserer Jugend.
Was heißt Helden unserer Jugend? Man fand ja, wer mit Würde und erhobenen Hauptes da rausgekommen ist, ist Wigald Boning und Olli Dietrich, die ich damals auch immer am witzigsten fand von allen.
Ja,
ich fand die anderen alle, weißt du eigentlich, ich fand die anderen alle nicht geil. Ich weiß, die Sendung wurde damals, ich fand auch Kentucky schreit Ficken, jetzt mal was ist.
Also, nie geil, nie witzig. Geil.
Ich fand auch den Mirko Nonchef, diesen hyperaktiven, der hat aber keine Pointen, keine Gags. Oh, jetzt kommt wieder Phantom raus. Ich fand immer nur Olli Dietrich und Wigald Boning gut und die anderen alle scheiße, ehrlich gesagt. Ich fand, da war keiner geil, der geile, witzige Sachen gemacht hat. Das waren immer nur ich habe mich immer nur darauf gefreut, auf zwei Stühle, eine Meinung oder wie das hieß und was die beiden gemacht haben. Alles andere fand ich damals nicht gut. Und noch schlimmer, wirklich richtig schlimm, fand ich die Sat.1-Wochenshow mit Ruth Moschner, Ingolf Lück und wie die da alle heißen.
Nee, Ruth Moschner war die Freitag-Nacht-News.
Das war auch schrecklich, nein, weil
die Wochenshow auch, hast du nur geguckt wegen Anke Engelke und Bastian Pastewka. Und das waren die einzigen beiden guten.
Ach so, die waren natürlich, ich meine das andere mit Ingolf Lück und Ruth Moschner. Was war das?
Das war Ingolf Lück, Anke Engelke, Bastian Pastewka und Marco Riemer war die Wochenshow, die erste Staffel. Und das andere waren die Freitag-Nacht-News.
Die waren scheiße.
Ja, die waren kacke.
Kann man auch. So, komm,
wollen wir
noch ein bisschen Comedy zerbersten heute, damit wir mal ein bisschen vom Philosophischen wegkommen. Wir machen jetzt eine kleine Pause und dann zerbersten wir nochmal überbewertete deutsche Comedians. Ja, komm, heute noch ein bisschen Feuer in die Sendung bringen. Komm, ein bisschen Öl noch reingießen.
Alles klar, bis gleich.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Hey, es ist Sonntag, hier ist Olli Schulz.
Ja, und hier ist Jan Böhmermann und hier ist die Comedy-Bash halbe Stunde. Jetzt, das ist eine sehr gute Idee, Olli. Ja, lass uns mal so ein kleines bisschen Humorkritik machen und ich muss mal einen Satz, den hätte ich fast diese Woche öffentlich verbreitet, aber dann habe ich mich das nicht getraut, weil ich mir auch aufsparen wollte für heute.
Na?
Ich freue mich auf den Zeitpunkt, wo die ernstzunehmende Kulturkritik YouTube-Inhalte entdeckt und wo die anfangen mit den gleichen Maßstäben, mit denen die an Theaterstücke und Tatorte rangehen, mal so ein bisschen YouTube durchzugucken und mal sich diese ganzen YouTube-Kanäle durchzuforsten und das alles mal so ein bisschen an Lineal anlegt. Ich glaube, dann bleibt von dieser ganzen YouTube-Welle nicht mehr allzu viel über.
Ja, absolut.
Weil man kann, wo wir gerade bei Comedy-Bashing sind, alles, was bei YouTube lustig sein soll und was originär bei YouTube läuft, ist nicht lustig.
Ich habe noch nie irgendwas gefunden. Doch, ich finde diese eine ganz cool.
Null.
Also ich mag diese aus Bremen, Cold Mirror oder wie sie heißt.
Die finde ich
super.
Cold Mirror,
und die finde ich cool.
Absolut super.
Aber ich kenne ansonsten auch kaum was, muss ich sagen. Ich guck keine Internet-Comedy. Reden wir über die 90er. Lass uns die angreifen, die nichts mehr zu sagen haben, bevor wir uns
die sich nicht mehr wehren können.
Lass uns mit, zum Beispiel, immer scheiße, Markus Maria Profitlich, oder wie er heißt.
Ja.
Immer scheiße gewesen.
Habe ich gehört, muss man ein bisschen aufpassen, habe ich gehört, dass er so wahnsinnig freikirchlich engagiert sein soll.
Das ist schön für ihn. Gags waren trotzdem nicht gut.
Mensch, Markus.
Das war eine Weiterführung mit diesem gleichen, oder auch der Dicke und der Belgier waren mit Dieter Krebs. Da fand ich Dieter Krebs einfach cool.
Oh, dieser verdammte Krebs.
Ja, aber Dieter Krebs hat wenigstens irgendwie gut performt immer. Auch scheiße, immer Bulli-Parade. Nie drüber gelacht. Ich war im Schuh des Manitou, hab nicht einmal gelacht. Kein Witz. Fürchterlicher Film. Und Periode, das ist auch so, da wird man sich auch in 20 Jahren fragen, wo war denn da die große Comedy-Offensive? Aber auch wenn es der erfolgreichste deutsche Film ist, scheiße war das.
Das kannst du nicht machen, weil du irgendwas noch eines Tages im Filmgeschäft werden willst, Bulli Herbig hat das Abonnement auf Ich mach Comedy im Kino.
Ist mir egal, war nie witzig.
Du kommst an dem nicht mehr vorbei.
Da Quatsch, okay. Der ist verloren und vergessen und die Filme sind auch egal. Also ist mir egal, fand ich immer unwitzig. So, ja, ich krieg schlechte Laune. Los, Jan, was fandst du immer scheiße?
Also eigentlich alle öffentlich-rechtlichen, die Komiker zum Beispiel, Bayerischer Rundfunk, unglaublich, dass das überhaupt sich jemand traut, auf den Sender zu lassen. Ich sehe das mit Samstagnacht ähnlich, also so hier Stefan Jürgens und Issa Schweins, Tanja Schumann. Nein, Mirko Nonchef, alles immer so ein bisschen so, ach Gott, oh Gott, oh Gott.
Mittelwitzig gewesen.
Dann die erste Staffel Wochenshow, super geil. Dann habe ich früher wahnsinnig gerne so Lollo Rosso geguckt mit Rebecca Simonet Barum und Bastian Pastewka. Aber damals auch schon der Einzige, der wirklich lustig war, Bastian Pastewka.
Aber Bastian Pastewka, auch so ein Garant, immer lustig gewesen. Den hättest du auch also irgendwo unterbringen können, wo das Konzept scheiße war und der hat irgendwie noch was draus gerissen. Und dann erkennst du halt, wenn jemand gut ist, oder?
Ja, genau. Einfach, weil er ein Nerd ist und weil er einfach weiß, was er kann, so. Und, natürlich diese ganzen Late-Night-Versuche, Koschwitz Late-Night, Gottschalk Late-Night, alles, was danach kam, außer Schmidt, das war das Einzige, was funktioniert hat.
Konntest du jemals über Didi Hallervorden lachen?
Never ever. Ich habe zwar als Kind die Schallfolie Palim Palim aus der Mickey Maus gehabt mit Didi Hallervorden, eine Flasche Pommes Frites und so, aber hat sich mir nie erschlossen. Ganz im Gegensatz natürlich zu Otto, klar, das haben wir öfter schon besprochen hier, dass Otto mal jeglicher Kritik gegenüber immun ist. Aber in den 90er Jahren ansonsten nur Harpe, der frühe Harpe, bevor er zu sich selbst gefunden hat.
Harpe hat da auch mal einen Flop gehabt. Wie hieß die Sendung, die auf RTL gefloppt
ist? Cheese. Obwohl das gar nicht mit großem Enthusiasmus geguckt und habe wahnsinnig treu in die Stange gehalten.
Ja.
Aber irgendwie hat das breite Publikum nicht gewollt.
War aber gar nicht so schlecht, oder? War immer noch besser als vieles anderes, was wir gerade besprochen haben, oder?
Genau. Also jemand, der so frei sein konnte wie Kerkeling, das war ganz toll, fand ich. Als Bremer natürlich sowieso, du wusstest halt, der sendet halt da aus Sebalsbrück in Bremen, das ist nicht weit weg von meinem Zuhause, wir waren ja in Bremen damals und finde ich schon revolutionär, was der gemacht hat. Ist aber auch schon, also der war ja wahnsinnig jung, ich glaube, der war 17 oder sowas, als er angefangen hat.
Habe Kerkeling hat er mit 18 im ersten seine erste Sendung Känguru gehabt. Ja. Wie früh Wahnsinn. Der angefangen hat, Wahnsinn, oder?
Mit 18 ist er noch 39 oder so. Der ist, glaube ich, nicht viel älter als du.
Der ist 45 oder so jetzt. Aber Habe Kerkeling erzählt gerade sein ganzes Leben in der Bildzeitung, was ich so wundere, warum er das macht. Da gibt's immer so große. Ja, da habe ich hier der Geist meiner Mutter schwebte über das Nienhofer Gehege, als ich da spazieren gegangen bin. Oder ich habe mit Toten gesprochen. Bisschen komisch. Warum ist das so?
Kann ich dieses Bedürfnis der Therapie kann ich verstehen, aber ich weiß nicht genau, ob das eine gute Idee ist, das unbedingt. Also ist natürlich kommerziell eine gute Idee, aber ob das so psychologisch und auch menschlich jetzt die richtige Entscheidung ist.
Naja, wir sind so eine Lästermäule. Irgendwann kommt Payback-Time. Irgendwann setzen sich nämlich hier alle, Atze Schröder, Habeck,
sowieso,
alle zusammen und sowieso reden und machen uns fertig. Obwohl, wir sind zu unbedeutend.
Übrigens, ganz kurz mal, Atze Schröder, ne, ist so ein Thema. Wahnsinnig, lass ich nichts drauf kommen, wahnsinnig angenehmer Typ, sobald er die Perücke und die Brille aus hat.
Aber wahnsinnig unwitziger Humor, meiner Meinung nach.
Das ist scheißegal, weil er einfach natürlich einen Weg gefunden hat, sich davon zu distanzieren und sich das nicht zu eigen zu machen.
Das ist ein bisschen ist also wie bei den Sportfreunden Stillern, wo auch jeder sagt, das sind total die netten Typen privat, aber die Musik ist auch nicht geil.
Nee, also das ist schon ein ganz schönes Punchline-Feuerwerk. Und wenn du das magst, dann findest du es lustig, wenn nicht, dann nicht. Aber man kann da jetzt humorkritisch, kann man da nichts gegen sagen eigentlich. Außer, dass man vielleicht sagen kann, ist nicht mein Geschmack. Anders als zum Beispiel, wenn man jetzt diese ganzen großen Mega-Comedians, also Bülent zum Beispiel ist ein wahnsinnig netter Typ. Habe ich übrigens entdeckt, Bülent Ceylan.
Ach, come on.
Habe ich entdeckt. Im Fernsehen bei RTL, als er im Volksbankstadion gespielt hat.
Kann ich, weißt du was? Guck, habe ich noch nie gesehen, genau wie Kaya, wie heißt der nochmal, dieser Kaya, der verwechselt wird. Immer wenn Bülent Ceylan nicht kann, dann kommt Kaya an.
Die haben ja dann irgendwann, glaube ich, damit sie kein Ärger bekommen intern bei RTL, beide mal in eine Sendung gesetzt, damit sie beide sich irgendwie angesprochen fühlen. Der lustige Türke auf jeden Fall, ist egal, wer gemeint
genau
ist.
Genau, und das gucke ich gar nicht erst, weil ich da mich noch nicht mal drüber aufregen will, weil ich weiß, dass...
Finde ich auch rassistisch, weil jeder weiß, Türken sind nicht lustig.
Ja, finde ich auch, genau. Das ist rassistisch, Türken als Comedians ins Fernsehen zu stellen, weil jeder weiß, das geht...
Türken sind nicht lustig.
Ach, da werden wir wieder liebe E-Mails kriegen jetzt.
Außer Serdar Somuncu, der ist lustig.
Das ist asozial, Serdar Somuncu. Und das ist. Serdar Somuncu ist einfach asozial laut und deswegen sehr unterhaltsam auch, weil er halt lustig ist. Und weil er. Ich gucke mir ab und zu Serdar Somuncu Interviews an, weil ich den ja auch. Ich kenne ihn ja auch ein bisschen. Und gut finde ich, wenn er hat jetzt eine neue. Er hat jetzt eine neue. Um sich so ein bisschen zu profilieren, erzählt er von Markus Miller und von Zwölftonmusik und dass er intellektuell sich da jetzt ein bisschen. Also er engagiert, um sich ein bisschen abzuheben von den anderen und auch politisch gerne in Politsendungen zu gehen. Aber eigentlich ist alles nur angelesen, Serdar. Das merkt man. Das ist gemein, dass ich das jetzt sage, ne?
Ja.
Es gibt Ärger.
Ich lasse nicht auf Serdar kommen.
Ich weiß, du warst ja auch bei ihm in der Sendung. Ich mache heute mit allen Schluss. Weißt
ich war bei ihm in der Sendung, ich war noch nie in seiner Sendung.
Du hast doch mit Klaas zusammen da das
Ding, Klaas, oder? Ja, wir haben sein Bühnenjubiläum moderiert und haben das Save and I Do vor allen Dingen kennengelernt. Und damals haben Klaas und ich schon gewusst, dass mit Save and I Do nicht mehr lange gut geht. Der war damals schon ganz schön living on the edge, sag ich nur.
Ich mag Serdar Somuncu voll gerne. Spaß beiseite.
Im Nachhinein ist das jetzt gleich zu sagen, wo du merkst, dass das Ganze so eine Richtung bekommen hat, wo es eventuell einen Anruf nach der Sendung gibt, mein Freund.
Weißt du was? Ich bin stärker von als der. Mir. Körperlich. Ich habe das schon mit dem körperlich stand schon neben ihm, habe Muckis gecheckt.
Aber der macht, wenn der einmal die Tür aufmacht, dann hast du halt so 5 bärtige Leute aus Syrien bei dir im Wohnzimmer stehen. Wusstest du eigentlich, dass es nicht illegal ist, wenn man nach Syrien fährt, nach Kobane zum Beispiel, um den Kurden hilft, gegen ISIS zu kämpfen, das ist nicht, du kannst quasi, wenn du Bock darauf hast und ein lebensmüder Vollidiot bist oder ein Rocker oder so, fährst du einfach runter und lässt dir Waffen geben und ballerst damit rum und knallst die ISIS-Leute ab, weil die als Terrororganisation eingestuft sind.
Und
ist
dann,
das nicht irre?
Und die RAF war damals auch als Terrororganisation eingestuft. Hättest du die auch erschießen können und hättest dafür keinen Ärger bekommen?
Naja, also die waren ja nun keine exterritoriale Terrororganisation, die irgendwo expansiven Krieg führt, sondern aber wenn du Andreas Bader mit einer Waffe irgendwo in Peek und Kloppenburg gesehen hättest, hättest du ihn einfach über den Haufen knallen können. Keiner hätte dir gesagt, Mensch, warum haben sie das gemacht?
Also alle hätten gesagt, ja, ist der
Andreas Bader, der hat eine Waffe gehabt und wollte sich gerade einen Pelz kaufen, um nicht aufzufallen.
Du, Jan, mein dicker Engel, wir müssen jetzt mal kurz ein bisschen Werbung machen.
Ja, und das mit Serdar, das wird dir noch leid tun. Ich rufe den gleich an.
Ich schneid gleich an. Ich ruf Serdar mal jetzt kurz an.
Du hast gar nicht die Schnittkompetenz. Das hat nämlich nur Jürgen König. Der hat deine Vorhaut nämlich schon rausgeschnitten vorhin.
Meinst du, hat er?
Ja. Jürgen König hat deine Vorhaut jetzt mit so einem kleinen Tesafilmstreifen an die Tischkante geklebt.
Gib mir mal die Nummer von Serdar kurz. Wir machen Pause. Ich ruf den jetzt mal an.
Ja.
Bis gleich.
Bis gleich.
Hi, du Spasti.
Ey, du Spacken. Hier ist Olli Schulz. Hörst du mich?
Ja, ich höre dich.
Ich bin hier gerade mit Jan Böhmermann auf Sendung. Wir sind gerade mitten in unserer Radiosendung und ich habe gerade so eine Theorie über dich erstellt. Da wollte ich mal ganz kurz mit dir sprechen, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Und zwar,
ja, okay.
Ich glaube, ich habe ein bisschen gelässert. Ich habe gesagt gerade zu Jan, dass du dich versuchst, von den anderen Türken-Comedians so ein bisschen abzuheben, indem du jetzt so intellektuelle Phrasen haust über Markus Miller und Zwölftonmusik. Das ist aber alles nur angelesen und du hast überhaupt keine Ahnung.
Geil, das spricht ja Bände über eure Meinung über Türken. Türken sind also in der Regel nicht intellektuell, ihr Nazi-Schweine.
Jetzt kommst du wieder mit der Nazi-Schweine. Jetzt kommst du wieder mit der Rassismuskeule.
Ja, ja, man muss das doch mal wieder sagen dürfen, dass ihr Nazi-Schweine seid.
Ich hab dich immer verteidigt. Serdar.
Sag mal, willst du dich von den ab? Pass auf, wenn RTL, das ist meine letzte Frage jetzt. Ich will dich gar nicht lange aufhalten. Du fährst schon wieder Auto und bist irgendwo hin, um 20 Kilo Koks irgendwie zu verschachern, oder, Serdar?
Den blauen Papagei zu retten.
Ich muss mich durchbewegen. Das lohnt sich doch nicht. Das ist ein ziemlich teures Auto.
Okay.
Stell die letzte Frage.
Okay.
Und ruf mich bitte nie mehr wieder aus eurer verfickten Sendung an. Was soll das eigentlich?
Sei doch mal froh, dass du überhaupt noch irgendwo, dass du noch Gehör bekommst. Pass auf, Serdar.
Ja, Radio 1 Berlin vor irgendwelchen Spacken.
Wir senden deutschlandweit, mein Freund. Jetzt pass mal auf.
Ihr seid Lutscher.
Ja, jetzt.
Stell die Frage.
Letzte Frage. Wenn RTL jetzt mit dem Konzept ankommt, die drei Türken von der Tankstelle mit Ceylan, Bülent und Kaylan, würdest du da mitmachen, ihr drei zusammen?
Nein, ist die Antwort nein. Das weiß doch der Jan besser als ich.
Aber das wird.
Die
drei Türken von der Tanke mit, wie heißt der, Bülent, Ceylan, Kaylan und Dia. Und du bist aber der dicke, witzige Türke, der immer alles falsch macht.
Wenn ihr beiden, Ceylan und Kaya, parodiert,
ja,
bin ich sofort dabei.
Alles klar.
Mega geil.
Serdar, wir arbeiten am Skript. Danke, dass wir dich mal kurz stören durften.
Ja, tschüss.
Das, Olli, ich sag dir das. Ich hab Serdar immer verteidigt. Ich möchte mich damit nicht mit anlegen, mit den Menschen mit Migrationshintergrund.
Aber mit Serdar kann man das doch mal machen, oder?
Ja, Serdar ist ein guter.
Serdar ist auch ein guter. Und weißt du, warum er sich gerade gemeldet hat mit Spasti am Telefon?
Hä?
Weil ich habe ihn auf dem Deutschen Fernsehpreis getroffen und er war gerade im Gespräch und ich bin nur am Vorbeigehen, habe ich zu ihm gesagt, na du Spasti, und bin weitergegangen. Und da haben wir kein Wort mehr gewechselt an dem Abend. Das war dann auch irgendwie, also es herrscht so eine interessante Stimmung zwischen uns.
Ja, viel interessanter finde ich eigentlich die Tatsache, dass er offensichtlich deine Nummer eingespeichert hat und ich dir gerade eben seine Nummer sagen musste, weil du seine nicht eingespeichert hast.
Weil ich ein neues Handy habe, wo ich alle Nummern verloren habe.
Hast du schon mal was von Kontakte in der Cloud gehört?
Ja, das weiß ich nicht.
Ist das immer noch so wie 1992, dass, wenn dein Handy weg ist, dass die Kontakte weg sind und alle SMS und alle Fotos? Ist das so bei dir?
Ja, das war mir immer noch so.
Wenn du deinen Laptop verlierst und so, machst du dann auch einen Aushang im Café, hey Leute, meine ganze Existenz ist weg. Wenn ich das Laptop nicht zurückbekomme, kann ich kein Geld mehr verdienen.
Ein bisschen ist es so bei uns, ja, bei mir noch. Ein bisschen ist es so.
Oh, Olli. Dann doch lieber das Risiko in Kauf nehmen, dass man irgendwie mit einem Pimmelfoto in der Bildzeitung landet, weil die Cloud gehackt wurde, als das.
Ich habe keine Pimmelfotos in der Cloud. Ich habe nämlich noch nicht mal eine Cloud, glaube ich.
Ich habe zwei Kollegen, von denen ich Pimmelfotos auf dem Rechner habe.
So. Hast du, ja?
Die mir geschickt haben, versehentlich.
Meinst du, dass eben gerade das Gespräch mit Serdar können wir so ausstrahlen?
Ja, ich glaube, das Gespräch mit Serdar können wir deswegen genau so ausstrahlen.
Das wollte ich nochmal wissen. Ach Jan, ich bin auch durch. Ich bin gerade erst aufgestanden vor der Sendung. Heute ist mein freier Tag, da muss ich mich
gerade auf. Ich würde sagen, du bist in der ersten Stunde der Sendung langsam aufgestanden. Die erste halbe Stunde habe ich komplett alleine moderiert.
Na und? Quasi nur so, sei doch, weißt du was, Jan? Du wirst dich mal, wenn ich mal nicht mehr bin, weißt du das, dann wirst du erst merken, was du mehr hattest.
Du, das haben viele meiner Verwandten auch behauptet. Und als er dann weg war, hat man gedacht, oh ja, naja gut.
Und du meinst, mit mir wird es genauso sein?
Dass du nicht, Wird schon Locki an den Sonntag reisen. Deswegen, was war das?
Das war ein Löffel. Hier, ich habe mir gerade noch ein bisschen. Ich muss was heiß machen.
Was aufgekocht. Für den Rückweg.
Ja, warte mal. Den Gürtel mal ganz kurz im Mund nehmen. Können wir noch. Hast du noch mehr Comedian-Telefonnummern in deinem Handy? Können wir noch hier Atze Schröder anrufen? Und den mal fragen, dass er ein Problem hat, wenn man seinen Privatnamen in der Öffentlichkeit sagt?
Nein, machen wir nicht.
Okay. Ja, was machen wir denn dann noch? Ich habe jetzt nichts mehr zu sagen. Ich könnte jetzt auch Schluss machen schon.
Warum auch nicht? Dann können wir so ein bisschen Musik. Morrissey möchte ich jetzt nicht nochmal hören. Ich würde mir, lass uns doch einfach, von Justice würde ich mir gerne Dance wünschen.
Mach doch, okay. Wünsche dir das doch.
Also jetzt kommen gleich Justice und Dance und ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörer dieser Sendung, gemeinsam mit meinem Kompagnon und Lebensgefährten Oliver Schulz, eine wunderschöne besinnliche Woche. Olli Schulz hat ein neues Album draußen. Meine Sendung geht am Donnerstag wieder los.
Mein Album kommt erst im Januar und wir müssen dafür noch keine Werbung machen, Jan.
Man kann das schon mal anheizen, wie mit der Apple Watch. Da kann man jetzt schon mal sich drauf freuen auf Ollis Album. Das kann man nämlich sogar im Ohr tragen und es ist quasi unsichtbar. Man kann es nur hören. Das ist eine ganz neue Technologie.
Es ist so traurig geworden, das Album.
Wirklich?
Ja, es ist wirklich traurig. Das ist das traurigste Album, was ich hier aufgenommen habe.
Schickst du mir gleich nochmal die eine gemischte Version von dem guten Song zum An, dass ich mir anhören kann?
Mach ich, Jan. So, da gehen wieder zwei Stunden vorbei. Wir haben gequatscht, wir haben viel Blödsinn gemacht.
Da gehen wieder zwei Stunden vorbei.
zwei Stunden. Ich meine, zwei Stunden unseres Lebens. Wir haben gerade 2 Stunden unseres Lebens hier vor dem Mikrofon.
Bei UFM sogar 4 oder 5.
Oder 7, ja, den ganzen Tag moderiert.
Bei UFM
haben wir den ganzen Tag moderiert.
Ich glaube, bei UFM haben wir eine Morgenshow-Comedy, die aus dem Material zusammengeschnitten ist, was wir hier mal jeden Freitag ins Mikrofon blasen. Übrigens kann man auch mal, ist kein Geheimnis, wir nehmen die Sendung immer freitags aus, jetzt ist es raus. Wir sind immer am Freitag, weil das ist Quatsch, sonst die Leute brauchen Vorlaufzeit.
Und mit den Anrufern, das ist auch Quatsch, wir brauchen keine Anrufer mehr.
Und ehrlich gesagt, dieses Ganze ist nicht mehr live, es war nie besser, wenn es live war, sondern es war einfach nur live.
Ja,
das ist hier auch live, es ist einfach auch live, es ist genauso, wie das gemacht wird, ist es auch hinterher im Radio.
Außer so manchmal so Eichelwitze, die werden rausgeschnitten.
Oh. Außer die Vorhaut, die hat Jürgen König dann immer raus, hat uns rausgeschnitten. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie schneidet er uns jede Woche die Vorhaut raus.
Stück für Stück.
Inch by Inch. Und hier sind die 9-Inch-Nails mit Don't You Forget About Me.
Hey Jan, wir sprechen uns erst, weißt du was, wir sprechen uns nächsten Freitag wieder, oder?
Wir können auch, nee, nächsten Freitag ist ganz gut, dann haben wir ein bisschen was zu bereden.
Oder sprechen wir jetzt gleich uns nochmal nach der Sendung hier im Auto kurz, soll ich nochmal anrufen. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.